Luke Littler steht gleich zweimal vor dem Aus, aber er fällt nicht. Weder Mike de Decker noch Gervin Price sorgen beim World Masters dafür, dass es Abwechslung gibt bei den Pokalübergaben. Auch Luke Humphreys erschnuppert zwar am Sieg am Sonntagabend, aber am Ende setzt sich Littler dann auch eben beim Masters durch. Außerdem Chaos und Rehabilitation bei zwei sehr unterschiedlichen wilden Tagen. Next Gen in Hildesheim. Wir gucken auch auf die PDC Awards und vergeben Checkout Awards. Das alles jetzt hier bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Dartsline.de Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Checkout, der Dartsline.de Podcast mit der ersten Folge im Februar nach einem ziemlich wilden, vollgepackten Wochenende mit dem ersten Major-Turnier nach der Weltmeisterschaft und mit dem Auftaktwochenende der PDC Europe Next Gen. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und grüße meinen wunderbaren Podcast-Partner Micha Wattenberg. Hi.
Ja, hi Kevin. Neue Woche, neues Glück heißt es und in dieser Woche bzw. in dieser Folge haben wir so dermaßen viel zu besprechen. Also wir sind jetzt wieder wirklich zurück im Darts-Alltag. Es war pickepacke voll. Also wir haben das World Masters, über das es einige Worte zu verlieren gibt, sprechen dann ja wirklich über das Gesamtturnier, also auch nochmal diesen Qualifikationsmittwoch, sprechen über die Next Gen. Da gibt es definitiv auch genügend Redebedarf, sowohl sportlich als auch drumherum. Du hast es angesprochen, die PDC Awards, unsere Checkout Awards hier und noch vieles, vieles mehr. Also das hier ist wirklich eine, das kann ich jetzt schon sagen, wird bestimmt wieder so eine Vorzeigefolge von Checkout an Nerdigkeit und Themenumfang.
Ja, also definitiv, da haben wir uns einiges vorgenommen, zumal ja eben auch jetzt viel gleichzeitig stattfand, eben im World Masters und Next Gen Auftakt. Das alleine sorgt natürlich schon für Gesprächsbedarf. Es gibt aber ja dann auch eben den Gesprächsbedarf zum Organisationschaos da am Samstag. Und zum Glück war ich ja vor Ort als Kommentator. Der Sonntag war dann sozusagen die Rehabilitation. Da hat alles sehr, sehr gut geklappt. Auch darüber müssen wir sprechen. Aber natürlich, du hast es angesprochen, starten wir gleich rein mit der World Masters Analyse. Ganz kurz bevor, der Dank natürlich wie immer an unsere Patreon-Supporter, die uns da so zahlreich und toll unterstützen. Das freut uns sehr und das hilft uns natürlich auch, diese Schlagzahl beizubehalten. Und diese Schlagzahl, die werden wir auch weiter fortsetzen. Denn jetzt in dieser Woche beginnt ja auch die Premier League. Das heißt, es wird dort natürlich dann auch wöchentlich Premier League-Besprechungen geben bei Patreon. Die erste Folge, die erste zusätzliche Folge eines Monats gibt es wie immer aber auch im ganz normalen Feed. Und das ist ja dann in dieser Woche auch der Fall. Ansonsten in der Folgenbeschreibung nicht nur der Link zu Patreon, sondern auch zu unserem wunderbaren Partner zu dartsline.de, auch zum Sport1 Darts Newsletter und natürlich auch zu unseren Social Media Profilen. Also wer da noch nicht reinfolgt, der sollte das auch tun. Das freut uns genauso sehr.
Dann lass uns doch jetzt reinstarten mit der World Masters Analyse, das Turnier ein bisschen besprechen und man muss es definitiv über den Sieger erzählen, über Luke Littler. Er kann jetzt ein weiteres Major-Turnier abhaken, nur die European Darts Championship und der World Cup sind noch offen. Da könnte ihm natürlich hier der deutsche Boden und die deutschen Fans und seine Einstellung dazu vielleicht zum Verhängnis werden und das nochmal so ein bisschen erschweren. Aber ansonsten muss man sagen, er verdient es sich rein sportlich schon diesen Titel am Ende zu gewinnen. Das war schon wirklich sehr gut, was wir von der Weltrangliste Nummer 1 und dem amtierenden Weltmeister gesehen haben. Man muss aber auch dazu sagen, auch wenn das Finale eng und umkämpft war, ansonsten, was Littler so macht und dass er jetzt hier eben Major-Turnier nach Major-Turnier abräumt, macht es schon als Zuschauer jetzt irgendwann ein bisschen langweilig vielleicht und repetitiv. Und wir haben das bei der WM schon angesprochen, irgendwann wird dieser Punkt kommen, wo die Stimmung einfach ein bisschen kippt und die Leute nicht mehr nur für die Sensation in dieser Run-Verlängerung, in dem jetzt kommt ein junger Spieler und gewinnt alles Manier unterwegs sind, sondern irgendwann wird die Stimmung auch ein bisschen kippen und es wird auch den Leuten langweilig werden und dann wird Littler vielleicht nicht mehr so der gefeierte Held sein.
Ja, man muss schon jetzt konstatieren, es ist einfach Fluch und Segen zugleich. Also Luke Littler, diese monströse Darts-Persönlichkeit, die auf die Tour kam oder die im Prinzip zur WM kam. Es war ja das erste ganz große Turnier, wo er dann mitgespielt hat, wo er direkt im Finale stand. Wir dürfen es auch nicht vergessen. Er lag 4-2 in Führung gegen Luke Humphreys, hatte dann diese verpasste Chance zum 5-2. Also ja, fehlte auch nicht ganz so viel, dann reden wir jetzt schon über einen dreifachen Weltmeister, Luke Littler. So ist es dann nicht gekommen, aber die letzten zwei WM-Titel gingen an ihn. Und jetzt aktuell ist er der amtierende Titelträger bei allen Events, außer eben World Cup of Darts. Nordirland hat dort gewonnen, Gurney und Rock und European Darts Championship in Dortmund. Du hast es angesprochen, Rian van Veen dort der Sieger. Und das macht diese beiden Turniere auf deutschem Boden natürlich zu den fast interessantesten auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. Ja, amtierender Champion ist er auch nicht in der Premier League, aber die zählt nicht in die Rangliste. Hat er aber auch schon gewonnen. Also dementsprechend, ja, er kann wirklich da einen weiteren Haken setzen in seinem Trophäenschrank. Und ich finde, es ist eine berechtigte Frage und sie kommt ja schon, also in Nerdkreisen ist dieses Thema schon längst da. Also nicht erst seit diesem Wochenende. Dieses Wochenende war ja vergleichsweise, verglichen mit der WM, hochspannend. Littler hatte Matchstarts gegen sich im Halbfinale, als Gervin Price diese eine Chance nicht nutzen konnte. Aber auch Mike de Decker auf der Doppel-Elf Rest bei 142 fast diesen Monster-Check weggenommen im Erstrundenspiel. Und ja, dementsprechend war das ja ein hochspannendes Turnier, welches Luke Littler gewinnt. Aber die meisten anderen oder gerade die WM leider waren das eben nicht bis zum Schluss. Und da würde ich sagen, unter Nerds ist das Thema schon längst da. Also da kannst du wahrscheinlich das Fragezeichen ersetzen und ein Ausrufezeichen hinknallen und sagen, ja, ist eher langweilig. So ist mein Eindruck. Noch ist es natürlich auch so krass, weil man irgendwie sich verwundert die Augen reibt und natürlich macht es auch Spaß, einfach solche Spiele zu schauen, wenn da andauernd 105 plus gespielt wird und so, ne? Aber auf Dauer war das auch in Taylor-Jahren ein Problem, ne? Die Van Gerven-Jahre, das waren halt nicht so viele, aber Man weiß jetzt vor allen Dingen die Zeit dazwischen, zwischen Van Gerven-Dominanz und Littler-Dominanz nochmal rückblickend zu schätzen. So geht's mir gerade.
Also ja, ich gebe dir den Punkt, dass das in den Nerdkreisen da ist, aber der entscheidende Unterschied ist, glaube ich, dass halt die Halle vor Ort mit den Zuschauern nicht mit Nerds gefüllt ist. Und die Nerds überhaupt nicht, machen ja nicht die Stimmung bei den Turnieren, eben wie hier jetzt bei Masters oder sowas. Und bis das da ankommt, wird es halt noch ein bisschen dauern, aber früher oder später wird das passieren? Vielleicht die Frage an dich, wenn ich dich jetzt drauf festnageln sollte. Was glaubst du, wie lange wird es noch dauern, bis Littler wirklich alle Trophäen einmal abgehakt hat?
Optimistisch sage ich, es passiert nicht dieses Jahr. Ich glaube, das wäre wirklich zu früh, weil dann gehen einem relativ schnell die Stories aus. Deswegen sage ich jetzt einfach, er gewinnt einen Titel, entweder mit Luke Humphreys in Frankfurt oder er gewinnt dann eben in Dortmund den Titel, aber er gewinnt nur einen in diesem Jahr, wäre jetzt einfach mein Tipp ins Blaue hinein und im Jahr 2027 wird dann auch der letzte Haken gesetzt. Was sagst du?
Ich glaube auch, dass er dieses Jahr noch eins von den beiden holen wird und dann sage ich aber, er holt den letzten erst 2028 und ich glaube, das wird der World Cup sein. Ich glaube, beim World Cup, da wird es noch ein bisschen dauern.
Und wahrscheinlich muss man aber trotzdem so ehrlich sein und sagen, es ist wahrscheinlicher, dass er beide in diesem Jahr holt, ne? Klar, World Cup ist ein ganz anderes Format, du bist nicht der alleinige Spieler an Bord, aber trotzdem, die beiden Besten treten für England an, haben natürlich ein bisschen diese große Scharte aus dem Vorjahr, das aus in der ersten Runde gegen Deutschland auszumerzen, aber ja, trotzdem, die Niederlande mit Van Veen, Van Gerven vielleicht auch noch mal stärker als zuletzt. Da waren sie schon gut mit Van Veen und Noppert. Ist jetzt natürlich sehr viel in den Nebel geschossen und noch auch sehr, sehr weit vorausblickend. Aber ja, so ganz unwahrscheinlich ist es nicht, dass Luke Littler dann Ende Oktober oder wann auch immer die EM dieses Jahr stattfindet, dann auch alles abgehakt hat.
Beim World Cup würde er an der Seite von Luke Humphreys spielen. Lass uns jetzt sprechen über das Finale, welches er gegen Luke Humphreys bestritten hat. Am Ende gewinnt Luke Littler mit 6-5, spielt knapp 105 Punkte im Schnitt, Humphreys sogar ein bisschen drüber. Und man muss sagen, Littler hat sich hinten raus in diese Partie wirklich nochmal reingekämpft und sie gedreht. Das sah kurz vor Schluss nicht unbedingt so aus, als wenn er diese Partie zieht, kann dann nochmal den entscheidenden Turbo zünden. Aber wir fangen vorne an, die Geschichte zu erzählen. Luke Humphreys gewinnt erstmal den ersten Satz in dieser Partie, führt mit 1-0. Littler dreht das Ganze zum 2-1, checkt auch dann im vierten Satz zweimal 121 Punkte zum Satzgewinn. Es steht 3-1 zu diesem Zeitpunkt und dann gibt es die erste leicht vorentscheidende Szene in dieser Partie, die Humphreys wieder zurück in die Partie bringt. Littler verpasst einen Satzdart zum 4:1, wieder bei einem weiteren möglichen 121er Finish, kann sich das aber nicht holen und Humphreys, der gewinnt den fünften Satz und dann auch den sechsten. Es steht 3:3, geht so weiter, im Gleichschritt steht auch 4:4 und dann ist es Humphreys, der sich dann erstmals wieder seit dem ersten Satz die Führung holen kann, führt mit 5:4, checkt 108 Punkte unter Druck, als Littler auf 20 Punkten Rest zum Break steht. Ja, und dann sah es eigentlich danach aus, als wenn Humphreys sich das Ding holen kann, hat ja dann auch sicher noch einmal Anwurf gehabt, um eben sich diesen letzten Satz zu sichern. Littler, der hat da aber was gegen und holt sich die letzten beiden Sätze.
Und die ja dann auch in sehr, sehr starker Manier nochmal. Also hinten raus hatte ich nicht mehr das Gefühl, dass Luke Humphreys hier nochmal reinstechen würde können. Es gab ja bis zuletzt dann vor dem verwandelten Matchstart noch die Chance dazu, aber ihm sind dann im entscheidenden Moment auch die Triple ausgegangen, hätte ja ein High Finish gebraucht, um auch diesen 11. Satz zu verlängern. Satz 10 war ja dann eigentlich auch schon eine mehr oder weniger klare Kiste, wenn man davon überhaupt sprechen kann bei diesem kurzen Format. Aber Luke Littlers Stärke ist es auch, eben A, nicht nur Spiele von vorne bis hinten zu dominieren, sondern auch B, in Spielen gegen richtige Top-Gegner, und dazu zählen eben Humphreys, dazu zählt ein Price, dazu zählt dann auch ein De Decker, wenn er sein A-Game an den Tag legt, wie das in der ersten Runde der Fall war. Littler hat da dann die Fähigkeit, auch Rückschläge unfassbar gut wegzustecken und sich so ein bisschen das Glück, auch das Spielglück zu erarbeiten. Und das war jetzt, gegen Humphreys musste er kein Matchstart überstehen, aber letztendlich war das da auch wieder so. Ne? Also mit dem Rücken zur Wand stehend, habe ich das Gefühl, ist Luke Littler oft noch ein bisschen besser als ohnehin schon. Und das ist das Gefährliche für die Konkurrenz.
Über eine Szene würde ich aber ganz gern nochmal sprechen wollen. Das ist das erste Leck im 11. Satz, also der letzte Satz der Partie. Humphreys hat da Anwurf. Beide stellen sich auf 170 Punkte Rest. Humphreys kommt als erstes ran, stellt sich dann runter auf 65. Littler verpasst sogar den Dart aufs Bullseye, knapp im Single Bull. Und da fand ich in dem Moment, hatte Humphreys echt keine gute Körpersprache, weil er hat das so weggelächelt irgendwie so, war da irgendwie so am Lächeln, dachte sich so, boah krass, jetzt verpasst Littler das hier auch nochmal auf Bull oder sowas. Und das wirkte mir wirklich nicht bissig genug. Also die beiden geben mir, wenn sie gegeneinander spielen, schon auch relativ wenig so von so einem wirklichen Kampfgeist, den du merkst. Es ist unterhaltsam, weil es einfach auf so einer sportlichen Greatness stattfindet und das Level so hoch ist und das Scoring so toll ist. Aber das lenkt so ein bisschen davon ab, dass da eigentlich relativ wenig Kampfgeist und Willen drinne ist. Und gerade bei Humphreys in dieser Situation war das ja komplett nicht vorhanden. Und das hat mir echt ein bisschen gefehlt. Dafür, dass sie schon 10 Sätze gespielt haben, es hier gerade um alles geht. Humphreys eigentlich der ist, der am Drücker ist. Und das dann einfach nur so süffisant irgendwie weglächelt, das hat mir echt nicht gut gefallen.
Ist auch nicht das erste Mal, dass das passiert. Also bei Luke Humphreys habe ich immer das Gefühl, dass er sich jetzt mehr und mehr, je mehr Zeit verstreicht, je mehr Spiele er dann auch gegen Littler verliert, je häufiger er dann eben nur der zweite Sieger ist, ist trotzdem eine riesengroße Leistung natürlich. Diese Major-Bilanz von Luke Humphreys in den letzten Jahren ist großartig, auch immer noch großartig, aber er ist eben nur noch zweiter Sieger. Und je häufiger das passiert ist in der Vergangenheit, und der gestrige Abend war für mich ein weiteres Beispiel dafür, desto mehr freundet er sich auch damit an. Und ich glaube, das ist Teil des Problems.
Er ist einfach nicht bissig genug. Also du weißt, wenn Humphreys gegen Littler spielt, wenn er die Partie gewinnt, dann gewinnt er sie, weil er sein absolutes A-Plus-Game spielt. Gestern hat er sein A-Game gespielt. Was spielt er? 105,5 Punkte. Das ist das A-Game von Humphreys und es reicht nicht gegen Littler, selbst über diese lange Distanz. Er muss schon sein A-Plus-Game spielen, aber er wird es nicht gewinnen, weil er, ich sag mal, sich über Kampfgeist oder über puren Wollen so eine Partie holt. Und das ist beispielsweise bei einem Van Gerven oder Price anders, der sich
genau,
dann
das
vielleicht
könnte ja so sein. Das könnte genau, ja so sein. Aber also ganz kurz, weil das passt perfekt. Price würde mit der Leistung das Spiel, glaube ich, eher gewinnen als Humphreys.
Auf jeden Fall. Die Chance wäre auch höher, dass, also nicht, wenn Littler 105 spielt, aber die Chance, dass Price ein Spiel mit 93 gegen Littler gewinnt, ist, glaube ich, signifikant höher, als dass Humphreys eine Partie mit 93 gegen Littler gewinnt.
Ja, ganz klar. Das sehe ich komplett identisch. Und auch Price hat jetzt natürlich in den letzten Monaten immer nur verloren gegen Littler. Da waren auch bittere Dinger dabei. Nicht nur jetzt hier beim Masters, sondern auch beim Grand Prix. Was war es? Viertelfinale. Also dementsprechend, der kann ja ein ähnliches Lied singen. Aber ich habe immer das Gefühl, dass er mehr seines natürlichen Spiels, seiner natürlichen Körpersprache irgendwie in die Partien gegen Littler auch reintragen kann und bis zum Ende durchhalten kann. Also daran hat es aus meiner Sicht auch nie gelegen. Und alleine die Tatsache, dass wir jetzt bei diesem Matchverlauf beide spielen ein und dasselbe Niveau, es geht in den 11. Satz, dass wir dann trotzdem wieder irgendwie was finden und das auch mit Recht finden, wo man dann irgendwie Humphreys so ein bisschen kritisieren kann für seine Bühnenappearance, das ist so dieses klitzekleine Problem bei ihm. Also das ist ja wirklich so ein Prozentpunkt. Viel ist das ja nicht. Aber ich würde mir das auch manchmal mehr wünschen, ne? Und er hat ja auch eine gewisse Bissigkeit in seinem Spiel. Das ist ja nicht so, dass der irgendwie so nonchalant alles wegwirft. Nö, überhaupt gar nicht. Wir haben da auch kein grundsätzliches Körpersprachenthema, wie das jahrelang bei Michael Smith der Fall war. Aber
auch jahrelang bei Humphreys, kannst du doch genauso sagen.
Also aber gegen Littler strahlt das immer so ein bisschen durch. Und ich fand auch im Interview, wenn er dann so sagt, ja, ich bin der zweitbeste Spieler. Ja, ist richtig. Auch das würde Price aber nicht sagen. Er wird es wahrscheinlich denken, dass er allenfalls der Zweit-, Dritt-, Viertbeste ist, ne? Aber er würde keinen Hauch von Schwäche irgendwie zulassen. So eine Aussage für Littler zeigt die ja auch eigentlich nur eines. Die Akzeptanz meines ärgsten Widersachers, dass er mich eigentlich nicht bezwingen kann.
Du würdest, also Price würde wahrscheinlich sagen, sowas nach dem Motto wie This kid is special oder sowas in die Richtung, aber würde nicht sagen, wie ich sag mal, Humphreys hat ja wortwörtlich gesagt, ich halte ihn, also Littler, für den größten Dartspieler, den es je gegeben hat. Kann man die Diskussion aufmachen? Kann man sicherlich auch Gründe finden, noch mit Taylor und mit Van Gerven zu argumentieren, wenn man die reinen Titel sieht. Wenn man aber die Titel auf Zeit sieht und das, was in der Karriere bislang erreicht wurde, ist es ein Fakt? Ist Littler der größte Dartspieler, den es je gegeben hat? Also wenn du es eben auf die Karrierezeit runterbrichst. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ob du das in der Position von Luke Humphreys sagen solltest, weil du spielst auf dem identischen Niveau und es ist wirklich dieses minimal kleine Zünglein an der Waage, was dafür verantwortlich ist, ob du so eine Partie ziehst oder nicht, wie du auf so eine Situation im entscheidenden Moment reagierst. Und dass er das so nach der Partie sagt, zeigt irgendwie, dass er da, ja, du hast es eben so halb angedeutet, dass er sich einfach mit diesem Nummer-2-Status sehr abgefunden hat.
Wir haben ja jetzt schon so ein paar weitere Highlights von Luke Littler in diesem Turnier erwähnt, aber lass uns jetzt nochmal den gesamten Turnierverlauf durchgehen. Es hat ja angefangen mit dem Spiel gegen Mike Dedeker, dem 3-2-Sieg nach 1-2 Rückstand, wo er diesen einen Matchstart bei 142 Rest von Dedeker überstanden hat. Danach dachte ich schon, ja, jetzt ist die Wiese mal wieder gemäht. So sah es dann auch im Achtel- und Viertelfinale aus gegen Ross Smith und gegen Josh Rock. Gewinnt er 4-1 und 4-0, spielt 108, 106 jeweils. Also richtig, richtig stark. Gegen Gervin Price ist es auch wieder 101 plus. Am Ende aber hier ein 5-4 und ein ähnliches Spiel wie gegen Dedeker, denn er musste hier wieder einen Matchstart überstehen bei 107 Punkten Rest. Er spielt sich Price ein auf Tops, nutzt den nicht. Und dann gibt's so einen typischen Schrei, sondern irgendwie so ein Arg so von Price, was richtig, richtig laut war, was man richtig gut gehört hat. Ich saß gerade in der Bahn, hatte über Kopfhörer das Spiel laufen und da habe ich auch so ein bisschen drauf reagiert auf diesen Moment, weil es war eben der zweite schon in einem Turnier und bei der WM hatten wir ja so einen halben. Also Rob Cross hatte keinen Matchstart. Er hätte das Spiel in den 7. Satz bekommen können, aber ansonsten war das ja aus Littler Sicht oder aus Sicht auf die Partien von Littler sehr, sehr langweilig und einseitig. Und das war jetzt hier bei diesem Turnier anders. Und wenn es selbst zweimal nicht reicht für die Konkurrenz, wenn man jetzt Humphreys noch mit reinnimmt, dann sogar dreimal nicht reicht, ja, dann sorgt das bei mir als neutralen Zuschauer schon dafür, nochmal mehr zu hinterfragen. Ja, wann endet denn diese monströse Serie überhaupt? Wenn schon dann die Matchstarts irgendwie nie fallen, auch wirklich nie fallen und wenn dann auch schon eine weitere brillante Leistung von Humphreys einfach am Ende dann eben doch nicht reicht.
Ja, ich fand aber die Reaktion von Price gut, weil das zeigt eben, dass es ihm was bedeutet, dass es wichtig ist und das war auch kein Arc im Sinne von Negativität oder sowas, sondern das war einfach wirklich nur so aus diesem Moment, diese purste Emotion quasi.
Authentisch, heraus. Ja.
Total. Deswegen, also, nee, das fand ich gut und Price hat ihn echt in dieser Partie gekitzelt, muss man sagen, aber Littler hat es halt auch wirklich richtig gut gespielt. Also 103,6 Punkte im Turnierschnitt, kommt halt auch nicht von ungefähr. Auch ein fantastisches Scoring. Er und Luke Humphries zusammen sind verantwortlich für über 30% der 180er bei diesem Turnier. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und Luke Humphries ist dann auch schon das richtige Stichwort für die Überleitung zum Finalisten.
Ja, sprechen wir auch über seinen Weg ins Finale ganz kurz. Gegen Dave Chisnall kommt er erstmal souverän rein, nachdem er den ersten Satz verliert. Aber Chizzy hatte da gar keine Chance, verliert am Ende 3-1 gegen Cool Hand Luke. Und dann gab es dieses Megaspiel gegen Luke Woodhouse. Luke Woodhouse, der es auch überragend gemacht hat, nicht nur gegen Martin Schindler, sondern auch gegen Luke Humphries. Und einer Überraschung recht nah kam, obwohl er im zweiten Satz 9 Data kassiert, also das 9. Highlight hat Luke Humphries besorgt an diesem Wochenende und er war ja komplett auf Kurs, das Spiel dann aber plötzlich dann doch 3-3, Luke Woodhouse mit einem starken Comeback, im Decider setzt sich aber Humphries durch. Durch hat er sich auch gesetzt gegen Danny Noppert und Rian van Veen und wie. Und das sind die zwei Spiele, die würde ich richtig hoch einschätzen, dass er da keinen einzigen Satz verliert bei diesem kurzen Modus, First to Two Legs, das ist schon à la Bonheur. Also das hätte ich niemals gedacht, dass er gegen Noppert 4-0 gewinnt und gegen Van Veen 5-0 schon gar nicht bei der Distanz. Also wie hast du die Partien gesehen? Weil ich meine, ich hatte jetzt irgendwo, glaube ich, gelesen, 11 Sätze in Folge zu gewinnen gegen Woodhouse, also den Decider, dann 4 gegen Noppert, 5 gegen Van Veen und den ersten gegen Littler. Das alleine ist ja schon irgendwie brutal, ne?
Das ist definitiv brutal. Also ich finde, Humphries hat sich wirklich wieder sehr erstarkt gezeigt. Also das war von vorne bis hinten sehr souverän. Er spielt sogar einen noch etwas höheren Turnierschnitt als Littler, steht bei über 105 Punkten. Und das ist halt auch schon krass, wenn du ein Turnier im Schnitt mit über 105 Punkten bestreitest und es am Ende nicht gewinnst, das ist halt schon wirklich krass. Also da gibt es halt Jahre, wo nicht so viel Konkurrenz da gewesen wäre, damit wärst du hier einmal komplett drüber gefegt. Und das war einfach ein super abgekochtes Niveau, muss man sagen. Also Humphries, der wirkte wirklich einfach so, als wenn er da Business as usual machen würde, gerade gegen Noppert und gegen Van Veen. Und das musst du eben auch erstmal machen, weil Noppert und Van Veen sind zwei der absoluten Informspieler im Moment. Es ist halt nur schade, dass er dann nicht nochmal diesen letzten Schritt gegen Littler gehen konnte, aber da haben wir ja schon eben drüber gesprochen, wo es nicht viel zu kritisieren gibt, fast gar nichts. Und wenn man halt ansetzt, dann bei diesem letzten einen Prozentpunkt.
Bei Gervin Price, und das wäre jetzt die Überleitung zu den Halbfinalisten, da kann man sicherlich auch nichts kritisieren, kommt super rein gegen einen starken James Harrell, der so ein bisschen die WM-Form wirklich transportieren konnte ins Masters, der sich qualifizieren konnte und dann auch gegen Price gut war, aber keinen Satz bekommt. Price setzt sich dort souverän durch, gewinnt dann gegen seinen Landsmann Johnny Clayton. Das schmeckt ihm natürlich auch besonders gut. Nicht, weil er Clayton nicht mag, das Gegenteil ist der Fall, aber weil es das Duell der walisischen Nummer 1 gegen die 2 ist und die 2 hat sich durchgesetzt. Und durchgesetzt hat sich Price dann auch mit 4-2 im Viertelfinal Sonntagnachmittag gegen Chris Doby. Klatschmoment war dann die Partie gegen Clayton, als er 0-2 hinten liegt und dann diese 161 rausnimmt, muss man sagen. Auf dem Weg ins Halbfinale, über das Halbfinale können wir ja gleich nochmal ein bisschen gesondert sprechen, aber haben wir auch eigentlich schon. Aber dieser Moment war wirklich groß.
War ein absoluter Turning Point. Also Clayton führt 2-0 bei Best of Seven, müssen wir uns immer noch mal zu Gemüte führen, steht dann auf 36 Punkten Rest zum Break. Also das wäre schon die halbe Miete zum 3-0 gewesen und das 3-0 wäre die halbe Miete zum Sieg gewesen. Und dann checkt Price aber 161 Punkte und nimmt diesen Moment wirklich mit, saugt den richtig auf und kann ab dann anfangen, die Partie zu drehen. Das musst du halt auch erstmal machen und das sind eben auch Momente, die eigentlich wirklich nur die absoluten Topspieler mitnehmen können.
Und die erneute Niederlage gegen Luke Littler, auch erneut sehr, sehr knapp, erneut mit einem Matchstart. Was glaubst du, macht das irgendwie was mit Price oder macht es ihn vielleicht sogar noch gefährlicher, weil, so schätze ich ihn ein bisschen ein, weil er daraus vielleicht jetzt auch Motivation schöpft. Generell für mich ein Thema, hatte ja auch mal so eine Phase, wo er nicht so top motiviert wirkt, aber seitdem er da auch an seinem Körper viel arbeitet und wirklich richtig abgenommen hat, sich da richtig gut fühlt, dass er auch in jeder Interviewsituation irgendwie zum Besten gibt, seitdem gefällt er mir wieder deutlich besser.
Price gefällt mir aktuell sehr gut. Er wirkt sehr klar, sehr, sehr nüchtern, würde ich mal sagen, was das angeht. Und das finde ich gut. Das gefällt mir auch richtig gut. Und ich glaube, dass er aktuell der Spieler ist, der Littler am gefährlichsten werden kann. Wir haben es auch auf der World Series gesehen, da hat er Littler geschlagen. Gut, das ist dann eine andere Bühne, das ist ein anderes Format. Aber trotzdem, wenn aktuell einer Littler schlagen kann oder wenn jetzt jeder der Top-10-Spieler einmal, na gut, da wäre Price nicht mehr drin, aber wenn jeder der Top-16-Spieler einmal gegen Luke Littler spielt und ich müsste auf irgendwen 10 Euro setzen, dass er gegen Littler gewinnt, dann wäre ich in 10 von 10 Fällen bei Gervin Price.
Und eben auch nicht beim unterlegenen WM-Finalisten Rian van Veen, der von den 4 Halbfinalisten, so würde ich sagen, die kleinste Story geschrieben hat, weil er am Ende hier mit 0-5 krachend rausgeht gegen Luke Humphries. Und weil das so deutlich war, kann ich jetzt auch für meinen Teil nicht sagen, ey, das war jetzt wieder ein super Turnier, war wieder eine super Bestätigung. Also man muss es ja fast als normal erachten, wenn die Nummer 3 der Welt dann mal in einem Halbfinale steht. Aber das 0-5, der letzte Eindruck ist halt wirklich nicht so gut. Also, dass sie sich da so vermöbeln lässt. Klar, zweifellos zuvor nicht nur Ryan Joyce, sondern auch 2 Top-16-Spieler rausgenommen mit Nathan Aspinall und James Wade.
Ich habe das ja schon mal erzählt hier. Das war, glaube ich, als wir über Martin Schindler gesprochen haben, was für mich Voraussetzungen sind dafür, dass man über ein gutes Turnier von einem Spieler spricht. Und die Grundvoraussetzung ist erstmal, dass du die Runde, die deiner Weltranglistenposition angemessen ist, erreichst und dass du dann entweder noch darüber hinausgehst oder dass du in der Runde eine gute Partie ablieferst, eine gute Leistung zeigst und damit dann halt rausgehst. Und Rian van Veen kommt hier bis ins Halbfinale, wird seiner Weltranglistenposition der 3 gerecht, geht dann aber krachend raus und das ist dann keine gute Partie von ihm. Deswegen ist das für ihn ein okayes Turnier. Das ist definitiv nicht verkehrt, aber ich würde es jetzt auch nicht als gutes Turnier darstellen.
Ja, ich würde sagen, ordentlich ist so ein Wort, was mir im deutschen Wortschatz total gut gefällt. Klingt so ein bisschen besser als okay und ist aber nicht direkt
befriedigend.
Gut. Ja, so befriedigend plus. Aber so redet man ja nicht, ne? Also befriedigend. Ich fand, das war eine befriedigende Leistung von dir. Also klar, so hast du es unter der Klausur stehen. Aber ja, also ich würde sagen, ordentlich, ne, aber auch nicht mehr und vor allen Dingen der letzte Eindruck leider nicht so positiv, wird er sicherlich ähnlich einschätzen, ist ja auch ein sehr ambitionierter Typ und zur Wahrheit gehört dann eben dazu, das erste Spiel gegen einen Premier League Konkurrenten geht krachend verloren, ne? Die anderen Spieler sind ja knapp nicht drin, wir kennen die Geschichte rund um James Wade, aber auch um Nathan Aspinall in diesem Jahr. Lass uns dann noch ein paar positive Geschichten erstmal loswerden, über ein paar weitere Gewinner sprechen. Da gibt es ja sicherlich auch einige. Einen hatte ich eben schon mal erwähnt mit Luke Woodhouse, der 2-mal überragend gespielt hat. Nicht nur gegen Martin Schindler, sondern auch gegen Luke Humphries. Da kann man dann auch echt nicht meckern, ne? Also die Auslosung wäre für ihn sicherlich besser gelaufen, wenn er irgendwie, keine Ahnung, ich sag mal, auch gegen Gary Anderson oder Josh Rock, Ryan Searle, was auch immer da hätte spielen dürfen dann in der zweiten Runde. Aber Luke Humphries da zu kriegen, war natürlich dann bitter, aber das war trotzdem ein starkes Turnier von ihm.
Du willst neue Darts ausprobieren, hast aber überhaupt keine Lust darauf, direkt viel Geld für ein Set auszugeben, das dir dann am Ende vielleicht überhaupt nicht liegt? Dann ist dartsline.de genau das Richtige für dich. Das ist nämlich Deutschlands erster Dart-Verleih, gegründet schon 2020. Und da kannst du dir dann Darts einfach ausleihen und in Ruhe testen.
Und das Ganze ist sogar richtig günstig. Ab 4,99 Euro bekommst du bereits ein Set für 3 Tage. Wenn du es länger testen willst, überhaupt kein Problem. Du kannst doch einfach auf 5, 7, 10 oder sogar 15 Tage verlängern gegen einen kleinen Aufpreis dann. Besonders cool sind dabei die Rabattcodes. Wenn du 2 Sets leihst, sparst du 15% mit dem Code 2for1, also 2 groß F-O-R-1 und bei 3 oder mehr Sets sogar 25% mit dem Code 3for1.
Auch beim Versand musst du dir keine Sorgen machen, du zahlst die Versandkosten nur einmal und für den Rückversand liegt dann eben direkt ein kostenloses Etikett im Paket. Das ist super unkompliziert und die Auswahl, die kann sich auch sehen lassen bei dartsline.de. Rund 200 verschiedene Modelle, die ständig erneuert werden. Was nicht gut ankommt, das wird einfach aussortiert, so bleibt die Auswahl immer spannend.
Und wenn du möchtest, kannst du dir die Darts sogar gleich mit Zubehör leihen, also mit Shafts und Flights mit dazu. Bei Target Darts kannst du sogar die Spitzenlänge anpassen lassen, länger oder kürzer, ganz wie du willst. Also, wenn du Darts testen willst, ohne Risiko, schau unbedingt vorbei auf dartsline.de. Die Promocodes findest du auch noch einmal in den Shownotes. Lass Luke Woodhouse, egal ob in der ersten oder in der zweiten Runde, gegen fast jeden Spieler in diesem Turnierfeld spielen und er wird da durchkommen, gerade mit der Performance aus der ersten Runde. Also da willst du nicht auf Humphreys, nicht auf Littler, vielleicht noch nicht auf Price und nicht auf Van Veen treffen, aber ansonsten hätte er an diesem Wochenende wahrscheinlich jeden geschlagen.
Wahrscheinlich muss man konstatieren, solange Luke Woodhouse nicht gegen einen Namensvetter spielt, hat er sehr gute Chancen, hier sehr, sehr weit zu kommen und vielleicht so den Durchbruch auch in Richtung Top 16 zu schaffen. So ist es natürlich jetzt nur eine zweite Runde, die hilft preisgeldtechnisch natürlich nicht ganz so viel. Ebenfalls preisgeldtechnisch nichts sonderlich Tolles geholt. Das gilt für Mike de Decker, aber auch ihn müssen wir jetzt nochmal gesondert erwähnen, weil das darf man auch nicht geringschätzen, denn das war ja für mich mehr als nur ein Lebenszeichen. Also das belgische Darts zu Recht aktuell so ein bisschen tot geredet und tot geschrieben, weil es einfach grauenvolle Ergebnisse waren zuletzt. Und wenn man dann bedenkt, dass es schon zwei Major Champions gibt aus diesem Land in den letzten Jahren mit Dimitri Vandenberg und mit Mike de Decker, dann ist das eben wirklich eine dramatische Entwicklung. Das jetzt allerdings war dann auch ein Fingerzeig, so würde ich es mal betonen, dass Mike de Decker endlich mal wieder sein A-Game auf eine Bühne gebracht hat.
Ja, es ist wirklich verrückt, ne, mit dem belgischen Dart. Letztes Jahr stand Dimitri Vandenberg hier noch im Halbfinale und hat einen neuen Dart gespielt. Und ja, jetzt, wie gesagt, Mike de Decker hier, fand ich auch ein gutes Lebenszeichen, muss ich ehrlicherweise sagen. Hat ja auch nochmal in einem Interview hier gesagt, irgendwie, weiß ich nicht, nach der WM hat er alles runtergeschattet, hat nicht nur Adrian Geiler, sondern auch die PDC auf Instagram blockiert gehabt und wollte dann nichts mehr mit zu tun haben und sowas. Und jetzt ist das wirklich ein Lebenszeichen von ihm. Also es war eine gute Partie gegen Littler. Er hätte sich fast sogar mit diesem einen Dart belohnen können und ja, ich hoffe, dass es jetzt wieder so ein bisschen in die richtige Richtung geht und die wäre aufwärts.
Wer ja auch so ein paar Seitwärtsbewegungen hatte oder vielleicht sogar auch eher Abwärtsbewegungen, war zuletzt Chris Dobie, der allerdings jetzt auch mit einem Fingerzeig hat dreimal gut gespielt, Viertelfinale.
War ein guter Call, ne?
Ja, absolut. Stimmt, das war ja ein Call von dir. Ja, hast recht.
War mein Dark Horse Call,
hat,
ja.
Hat nämlich gegen Jermaine Vatimena mit 3-0 gewonnen. Den hat er richtig zertrümmert. Chancenlos Vatimena.
Wessen Dark Horse Call war das nochmal?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Dann gegen Damon Hatter mit 4-3 gewonnen. Und gegen Gervin Price auch gut mitgehalten. Also am Ende 2-4. Price auch der verdiente Sieger, aber es war trotzdem eine gute Leistung an allen Tagen von Chris Dobie. Und dann würde ich jetzt noch zwei Spieler nennen, die genau wie Mike de Decker in Runde 1 ausgeschieden sind, deren Teilnahme am Hauptfeld aber schon keine Selbstverständlichkeit ist. Und die Rede ist von Jimmy van Schie und von Shane McGurk.
Ja, also das war nicht verkehrt. Gerade Jimmy van Schie, wie er sich präsentiert hat, auch dort in seiner Partie gegen Ross Smith. Also das hat mir schon wirklich gut gefallen. Und da, ja, würde ich dann auch nochmal auf Luke Humphreys zurückkommen, der ja gesagt hatte, er hält Littler für den größten Dartspieler, den es je gegeben hat. Und da würde ich sagen, nee, also der größte Dartspieler, den es je gegeben hat, das ist Jimmy van Schie.
Ja, man merkt's ja schon an den Kameraeinstellungen, ne? Also bei dem Qualifier-Turnier war es ja einmal so, dass dann etwas zu sehen war im Kamerabild, was man sonst gar nicht zu sehen bekommt, weil die Kameras halt sich natürlich der Größe von Jimmy van Schie anpassen mussten. Wie groß ist er? Ich glaube 2,5 Meter oder so, ne? Also damit könnte auch.
Nee, der ist größer. Der ist größer.
Größer als 2,5?
Boah, ich ist richtig gefährlich. Ich glaube, der ist 2,12 oder
so. Wie bitte?
Ich, also vielleicht.
Also, da würde ich aber, glaube ich, 2,7 Meter, sagt Wikipedia, okay.
Ja, kannst du ja auch nicht glauben, was da steht, alles mehr heutzutage.
Aber,
ne?
Aber
okay, ja,
schreibt es uns dann ansonsten in den Chat. Also das ist ja so ein Satz, den wir sehr selten treffen, aber man macht das gerne. Also wir können jetzt hier nicht noch 5 Minuten lang alles durchrecherchieren. Aber jetzt haben wir drei Größen genannt. Am Ende ist wahrscheinlich 2,8 Meter, richtig? Naja, also.
Da hätten wir genau die Mitte.
Leider eine Bildungslücke hier offenbart, aber wir lassen das ansonsten mal so stehen. Shane McGurk hatte ich auch gesagt, der geht gegen den nächsten Espinel raus, aber auch da keine Selbstverständlichkeit, erstmal massig Spiele gewonnen zu haben an diesem Qualifier-Tag als Spieler, der eben auch mit 0 Pfund reingestartet ist als neuer Tourcard-Holder, genau wie der Dutch Sequoia, auch einfach ein wunderschöner Nickname, der so unfassbar passend ist. Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle Übergang zu den Verlierern des Wochenendes und da sticht ein Spieler hervor oder ja, eigentlich sind es zwei Spieler, die so richtig hervorstechen. Zwei Premier League-Spieler, Michael van Gerven und Stephen Bunting.
Ja, wo Licht ist, ist auch Schatten. Michael van Gerven zuletzt auf der World Series wieder richtig gut unterwegs gewesen und dann kommen wir hier zum Masters und er ist am Eröffnungsabend der einzige gesetzte Spieler, der rausgeht. War ein richtig schwaches Spiel gegen Damon Hatter, muss man sagen. Ja, also das kannst du dann auch eigentlich nicht wegargumentieren. Also das ist eine Partie, die muss Van Gerven einfach ziehen. Punkt. Fertig.
Ja, Damon Hatter hat jetzt auch eigentlich nur das gemacht, was er in den letzten Monaten gemacht hat. Also das ist ja jetzt nicht der Prime Hatter gewesen. Dann könnte man vielleicht da noch ein bisschen anders drüber sprechen. Ich denke, für ihn trotzdem sehr, sehr großer Sieg, wichtiger Sieg auch, der ein bisschen Selbstvertrauen gibt. Und am Ende hat er dann so ein Match in den letzten Monaten auch trotzdem verloren. Und Van Gerven fehlte jetzt ja auch eigentlich gar nicht so viel. Also er hätte jetzt nicht irgendwie den Prime Van Gerven auspacken müssen, um Hatter zu schlagen. Und umso schwerer wiegt die Niederlage. Einer von insgesamt dann nur drei Gesetzten, die ausgeschieden sind. Ryan Searle und Martin Schindler, die anderen beiden. Würde ich jetzt aber nicht so krass auf die Verliererseite packen, weil, ja, Searle ist jetzt gegen Rob Cross ausgeschieden, okay. Und Martin Schindler hat ja trotzdem scoring-technisch zumindest brilliert gegen Luke Woodhouse. Stephen Bunting für mich schon eher wieder ein Thema, denn klar, er gewinnt gegen Jeffrey de Graaf in der letzten Erstrundenpartie des Turniers, aber er wird dann deklassiert am Samstag von Danny Noppert. Anders kann man das nicht ausdrücken, bei 0-4 Sätzen und 1-8 in den Legs.
Ja, meine Meinung zu den beiden aktuell rein sportlich unter Betrachtnahme der Premier League ist, glaube ich, auch mittlerweile klar, habe ich hier zu Genüge kundgetan, hat Stephen Bunting halt nicht so viel zu vermelden in dieser Partie. Geht halt Noppert einmal drüber, aber also es wundert mich, dass es so klar ist, aber dass Noppert diese Partie zieht, wundert mich 0,0.
Das sehe ich ganz genauso. Die Deutlichkeit ist natürlich jetzt nochmal recht interessant, um es so auszudrücken, so ein paar Tage vor der Premier League, ne? Weil natürlich Noppert einer von denen ist, die dann zugunsten von Stephen Bunting einfach nicht im Teilnehmerfeld dabei sind. Rein sportlich wäre Danny Noppert, das hat er jetzt mit diesem Sieg im direkten Duell unterstrichen, die deutlich bessere Wahl gewesen, aber eben nur rein sportlich aus Sicht der PDC. Ansonsten Dave Chisnell, vielleicht noch so ein Thema. Ich habe jetzt nur Namen rausgepickt, die auch im Hauptfeld waren. Ansonsten könnte man ja auch den Bully Boy nennen, Michael Smith. Man könnte Peter Wright nennen. Aber Chizzy für mich einer, ja, der genau so auf diesem Level aktuell agiert, leider. Er ist jetzt halt noch ein paar Plätze davor in der Order of Merit, aber da ist ja nicht viel im Köcher, ne? Ich meine, er gewinnt sogar den ersten Satz gegen Humphries, aber auch das hat ihm ja überhaupt kein Vertrauen ins eigene Spiel gegeben. Und das macht natürlich dann schon irgendwie ein bisschen Sorgen.
Ja, und Chisnell hat auch einfach nicht mehr viel Puffer, muss man sagen, ne? Also wenn er jetzt nicht langsam aus den Blöcken kommt, dann steht er Ende des Jahres außerhalb der Top 32, weil so sieht's aktuell im Tourcard-Race aus und das wäre schon ein heftiger Downfall. Also Dave Chisnell eigentlich immer so ein Dauerbrenner gewesen und jetzt, ja, war es dann eine Zeit lang sehr inkonstant und jetzt mittlerweile ist es halt konstant schlecht, muss man einfach so sagen.
Und man kann eben nicht mehr von Formschwankungen sprechen, das ist genau der Punkt, sondern von einfach konstant schlechten Leistungen, so wie du es auch ansprichst. Und jetzt kommen wir noch zu einem Verlierer des Wochenendes, der gar kein Spieler ist, den hast du hier notiert. Es ist das sogenannte Scoreboard. Was stört dich denn, Micha?
Ich hatte so gehofft, am Anfang habe ich gehofft, dass es nur ein Gimmick für Bahrain ist. Dann habe ich gehofft, dass es nur eine Sache für die World Series ist. Und jetzt ist es anscheinend hier ein Übertragungsding für das, was von Matchroom gebroadcastet wird. Und ich kann mich nicht damit anfreunden. Ich kann mich mit den gesamten Grafiken anfreunden, die während der Übertragung eingeblendet werden. die finde ich gut. Ich finde das auch gut, wenn sie da auf der Bühne stehen vor diesem großen Leinwand-Panel und da nochmal, ich sag mal, Sachen ein bisschen analysieren, aufzeigen und so weiter. Ich kann mich unfassbar anfreunden mit diesem LED-Boden beim Walk-On, worüber die laufen. Ich finde, das sieht nochmal wirklich einen Schritt in Richtung, dass sie da einen Schritt in Richtung der Professionalität gemacht haben. Aber mit diesem reinen Scoreboard kann ich mich nicht anfreunden und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die nächsten 3 Jahre bei einem Drittel der Major-Turniere und bei der World Series zu sehen. Und im schlimmsten Fall wird es auch noch auf die European Tour adaptiert.
Ich will es mal positiv drehen. Das einzig Schlechte aus meiner Sicht an der neuen Aufmachung dieser ITV-Turniere, dieser ITV-Übertragung, ist das Scoreboard. Das ist allerdings auch wirklich richtig mies im Vergleich zu vorher. Es ist irgendwie überladen. Dann dieses runde Tacho-ähnliche, das ist für mich jetzt irgendwie kein cooler Look. Es ist natürlich viel moderner in der Aufmachung zu dem, was wir gewohnt sind. Aber modern heißt aus meiner Sicht nicht immer eine Verbesserung. Der Rest an der Übertragung, den finde ich extrem gut. Also ich fand es am Donnerstag schon cool, dass es da dann einen Einspieler gab, noch einen ausführlichen Einspieler vom World Masters Qualifier Turnier am Vortag. Dann generell die vielen LED-Einblendungen, wenn sie dann da auf der Bühne stehen, Dan Dawson und Mark Webster oder so, und dann im Hintergrund eingeblendet wird, welche Spieler es sind. Das ist natürlich irgendwie, das macht was her. Das sieht irgendwie gut aus, pompöser aus. Das war ja auch immer so ein Problem im Vergleich zu Sky Sports von ITV aus meiner Sicht. Also da sehe ich deutliche Verbesserungen, aber bin auch auf deiner Linie, dass das Scoreboard nicht zu den Verbesserungen gehört.
Es ist halt einfach komplett unnötig, da diese runde Anzeige zu haben drumherum, wie viel Prozent quasi jetzt des Lecks schon runtergespielt worden sind oder nicht. Also das hat für mich einfach keinen Mehrwert. Oder auch, wenn dann irgendwie, weiß nicht, die Statistiken eingeblendet werden, dass dann da unten auf diesem kleinen Scoreboard nochmal die Spieler wirklich visuell zu sehen sind mit ihrem Teil des Oberkörpers und Kopfes. Also man weiß dann doch, wer spielt. Da muss ich nicht nochmal ein kleines Bild von Gervin und Damon Hatter da unten haben, wenn sie dann gerade anzeigen, wer schon wie viel 180er geworfen hat.
Ich meine, es wäre auch irgendwie am Anfang des Turniers, oder war das in Saudi-Arabien? Nee, ich glaube, es war Anfang des Turniers, da waren dann auch die Fahnen, die Nationalitäten eingeblendet. Das hat man dann aber wieder rausgenommen.
Ja, sie haben mal ein bisschen rumgewechselt. Ja. Jetzt mittlerweile wird ja auch so ein Pfeil angezeigt da drinne, wer gerade das Leck begonnen hat. Also das jetzt von der Verschlimmbesserung schon noch der kleine Punkt, wo sie wieder was ausgebessert haben. Aber generell, nee, also macht da doch, also modern muss ja nicht so heißen. Modern kann ja auch minimalistisch sein, weißt du? Und ein richtig schönes minimalistisches Scoreboard wird mir mehr gefallen als das.
Ich finde, man sollte sich eher an einer Sky-Tafel orientieren, wo die Spieler untereinander stehen und das vielleicht ein bisschen aufpeppen. So, das wäre, glaube ich, viel besser gewesen, als es jetzt so zu überdrehen. Aber gut, dann ist das jetzt einfach ein Verlierer des Wochenendes und wir sind mal gespannt, wie oft wir das Ganze noch sehen werden. Sicherlich bei allen ITV-Turnieren scheint jedenfalls dieses Scoreboard jetzt zum Einsatz zu kommen. Ansonsten jetzt kein Gewinner, kein Verlierer aus meiner Sicht. Ich habe ihn als Sonderfall notiert, und zwar James Wade. Also irgendwie generell passt der Eindruck von James, oder der Ausdruck Sonderfall passt irgendwie zu James Wade, ist ja irgendwie ein Sonderling. Stand jetzt rein sportlich betrachtet im Viertelfinale, also dementsprechend soll absolut erfüllt. Das war wirklich wieder super, also auch 100 plus alles gespielt und so. Und auch stark gespielt gegen starke Gegner. 3-2 Madas Rasma, 4-3 Gary Anderson, dann 2-4 raus gegen einen starken Rian van Veen in dieser Partie. Aber gerade das Ende des Matches gegen Rasma, da verstehe ich den Letten, der sich ja danach in den sozialen Medien geäußert hat, einen Screenshot, glaube ich, geteilt hat von dem Handschlag, den man ja, es war ein Handschlag per Definition, aber es war wirklich 0,0 respektvoll. Es war respektlos von James Wade, hat mir gar nicht gefallen.
Ja, fand ich auch. Verstehe ich mal das Rasma auch komplett, der gesagt hat, ich habe es eigentlich nicht verdient, hier vom Publikum ausgebuht zu werden und dann so einen in gewisser Weise respektlosen Handschlag zu bekommen. Es ist jetzt für mich, muss man es nicht größer machen, als es ist. James Wade ist immer jemand, der da jetzt nicht in einer Vatimena-artigen Kuschelattacke auf die Gegner losgeht, sondern einfach einen kurzen, formellen Handschlag gibt. Aber
Wade packt seine Gegner eben handschlagtechnisch nicht in Vatimena, ne, kann man sagen.
Ja, genau. Und Ja, also James Wade hat das ja auch nochmal bei sich auf Twitter und Instagram gepostet und gesagt, irgendwie not all pictures tell the same story oder sowas in die Richtung. Aber fand ich dann noch irgendwie Quatsch, weil also es war de facto ein Handschlag, aber es war ein respektloser Handschlag und vor allem auch völlig ohne Not. Also ich bin kein Madas Rasma-Fan und Madas Rasma ist auch jemand, der den Gegner mal ein bisschen provozieren kann, aber das war in dieser Partie überhaupt nicht der Fall und es gehört zum Mindestmaß an Gentleman-like sein, dass man da eben einmal kurz einen vernünftigen Handschlag gibt, den Gegner dabei in die Augen schaut und dann auch irgendwie, weiß ich nicht, also ich fand es einfach nicht cool, wie James Wade reagiert hat, der erste Handschlag schon, dann ist ja Madas Rasma irgendwie dahinter nochmal hingegangen, irgendwie so, hey, ist alles cool, wollte dann nochmal irgendwie die Hand geben und nee, also weiß ich auch nicht, was James Wade sich dabei gedacht hat.
Ich würde sagen, an der Stelle spekulieren wir jetzt nicht weiter, sondern belassen es dabei. Ich denke, das haben wir jetzt lang und breit diskutiert. Vor allen Dingen, weil jetzt eben auch keine Entschuldigung kam. Das war dann für mich jetzt auch aus meiner Sicht nochmal ein Grund, das auch hier deutlich zu kritisieren. Und du scheinst ja ähnlicher Meinung zu sein. Lass uns dann jetzt über die Deutschen sprechen. Wir hatten mit Martin Schindler nur einen Deutschen im Hauptfeld. Anders als im Vorjahr, da war ja auch Florian Hempel dann überraschend dabei, als er sich durch den Qualifier hat spielen können. Das ist keinem Deutschen gelungen, aber wir gehen jetzt mal die Namen.
Ich weiß noch, letztes Jahr habe ich, glaube ich, Zitat gesagt, das wäre der erste richtige Schritt zum Erhalt der Tourkarte. Oder irgendwie sowas in die Richtung habe ich damals gesagt.
Ja, in der Theorie war es das, ne? Mit 5000 ja. Steinen, die es dann ja gibt für das Erreichen der ersten Hauptrunde. Aber hat er am Ende nichts rausgemacht. Martin Schindler hat aus seiner Setzposition auch nichts rausgemacht. Wenngleich das jetzt kein desaströser Auftritt war, er wurde trotzdem von Luke Woodhouse regelrecht zertrümmert. Luke Woodhouse spielt 108,64. Martin steht da mit einem Mitte 90 Average, also grundsolide. Das hätte in manchen Partien auch gereicht. Also das Extra war jetzt bei Martin Schindler im Spiel auch nicht dabei. Das hätte er definitiv gebraucht, um die Partie überhaupt spannend zu gestalten. So war es am Ende auch lecktechnisch eine klare Sache mit 6-1 für Woodhouse. Und am Ende stehen hier Gegner-Averages in den drei Schindler-Spielen beim World Masters in den letzten drei Jahren von 109, 112 und 108. Also dieses Turnier steht unter keinem guten deutschen Stern, um es so auszudrücken, denn auch Gabriel Clemens hat bei drei Teilnahmen dreimal nur die erste Runde gesehen und Florian Hempel ja macht dann das Ganze zu 7 deutschen Spielen bei Masters und 7 Niederlagen. Also dieses Turnier bräuchte eigentlich mal wieder ein Refresh, was den Deutschen irgendwie zugutekommen würde.
Ich bin an sich überhaupt kein Freund davon zu sagen, irgendwie, ja, dann spiele ich gegen XY und natürlich spielt der gegen mich mal wieder dieses und jenes oder natürlich trifft der hier mal wieder jedes Doppel, weil das ist zu sehr eine Fokussierung darauf, was der Gegner besser macht als man selber. Aber in diesem Fall, ja, musst du halt einfach sagen, das war, also da waren drei richtig gute Spiele gegen Martin und insbesondere hier jetzt von Luke Woodhouse fand ich das wirklich herausragend und da müsste Martin schon sein absolutes A-Game spielen, um da überhaupt mitzuhalten und dann ist nicht mal klar, ob er die Partie gewinnt. An so einem Tag kann man auch einfach ganz nüchtern konstatieren, der Gegner war besser, fertig und weiter geht's.
Gehen wir in den Qualifier rein. Dort hat es Gabriel Clemens am weitesten geschafft, erst in die Entscheidungsrunde für das Hauptfeld reingekommen, ist dann gegen Wessel Naiman rausgegangen nach Siegen über Dominik Röhlich und Martin Lugmann hat es gegen Wessel Naiman nicht mehr gereicht. Er muss den ersten Satz halt eigentlich 2-0 gewinnen, verliert den dann noch und ja, kann dann zwar Satz Nummer 2 holen, aber ab Satz 3 ist Naiman auf einem anderen Planeten unterwegs und Clemens hat keine Chance mehr. Aber das hat er auch selbst gesagt im Darts auf die 1 Podcast. Wenn er 2-0 führt, dann läuft das Ding wahrscheinlich anders. Also da war mehr möglich. Da war die Hauptfeld-Quali möglich für Gaga.
War drinne, aber ja, Naiman macht's ja auch wirklich nicht verkehrt insgesamt, muss man sagen. Ne? Also wie gesagt, vielleicht verläuft die Partie ein bisschen anders, wenn Gaga 2-0 führt, aber trotzdem ist jetzt auch keine Schande hier gegen Wessel Naiman zu verlieren.
Das gilt auch für Nico Springer, der ist in der Runde zuvor ausgeschieden gegen Naiman mit 0-3, spielt einen 87er Schnitt, da war nicht viel möglich. Naiman gewinnt alle drei Sätze im Decider in 10, 14 und 17 Darts, also der 17-Darter. Da muss Springer dann zur Stelle sein, aber hat er nicht geschafft, geht mit 0-3 raus. Zuvor ein Sieg über Pascal Rupprecht mit 3-1, gab generell viele deutsche Duelle. Ricardo Pietrzko, der ist sofort rausgegangen gegen Jeffrey de Swaan, verliert mit 2-3. im Decider 2:15 Data vom Niederländer. Also kein guter Auftakt ins Jahr 2026 für Pikachu. Besser lief's zum Auftakt zumindest für Lukas Wenig.
Ja, da gewinnt er in der, in Anführungsstrichen, Gruppenphase, ne, wenn man es so titulieren möchte, gegen Pero Ljubic in der Zweiergruppe. Und das war eine richtig gute Leistung von Lu. 104 Punkte im Schnitt lassen hier wirklich gar nichts anbrennen, sind 19 Punkte mehr als das, was Pero Ljubic hier gespielt hat. Und dann geht aber Lukas Wenig mit 1:3 raus in der Runde der letzten 64 gegen Keen Berry. Das ist so eine Partie, wo beide Mitte, Ende 80 spielen. Ja, das ist dann eigentlich das, was Lu hätte mitnehmen müssen, auch muss man sagen. Aber andererseits ist natürlich halt auch nicht ganz einfach. Spielst du dann halt hier in so einer, in Anführungsstrichen, Zweiergruppe, hast da eine gute Partie und musst dann aber auch etliche Stunden warten, bevor es dann um das in dem nächsten Spiel um irgendwas geht und dass dann halt so eine Leistungseinbuße da ist, ist schon in gewisser Weise verständlich, weil dann kann man ja auch nicht von einem Flow oder was auch immer sprechen. Das ist ja wie eine ganz neue Routine, was du ganz neu vorbereiten musst.
Max Hopp dagegen, er hatte eine echte Dreiergruppe, hat gespielt gegen Jensen Walker und gegen den neuen Tourcard-Holder Samuel Price. Beide Spiele gewinnt er mit 3:1, geht dann raus gegen Connor Scott. Nach 2-1 Führung verliert er mit 2:3. Am Ende spielt Connor Scott im fünften Satz 2:15er. Schade natürlich für Max, dass es nicht noch eine Runde weitergegangen wäre, aber soll trotzdem erfüllt, muss man so klar sagen, mit dem Gruppensieg.
Ja, also das war wieder mal, ich sag mal, ein guter Auftakt zeigt. Er kann so ein bisschen Selbstvertrauen jetzt aus dem letzten Jahr und von der WM mitnehmen. Also von daher, ja, ist nicht verkehrt und ja, ist jetzt auch kein Weltuntergang, hier gegen Connor Scott rauszugehen. Dominik Grüllich, der gewinnt in der Gruppenphase gegen Jamai van den Herik klar mit 3:0 und in einer umkämpften Partie mit 3:2 gegen Darius Labanauskas. In der Partie gegen van den Herik gewinnt er sie, obwohl van den Herik gleich im zweiten Leg der Partie den 9 Data spielt. Davon hat sich Domi nicht beirren lassen. Und dann geht er im deutsch-deutschen Duell raus mit 2:3 gegen Gabriel Clemens.
Generell viele deutsche Spieler dann nach der Gruppenphase noch dabei. Wir hatten mit Kai Gotthardt auch einen, für den das keine Selbstverständlichkeit ist, Preisgeld einzufahren. Also dementsprechend muss man bei Kai Gotthardt nach diesem so harten Jahr 2025 wirklich von einem sehr guten Start sprechen. Denn ich finde, Jeffrey Sparidans und Adam Lipscomb zu besiegen, beide mit einem 90er Average, den Kai da spielt, das ist keine Selbstverständlichkeit. Für mich war er jetzt nicht der Favorit in dieser Dreiergruppe. Gegen James Howell geht ihm das Spiel ein bisschen ein, aber Howell spielt auch 100 und da war dann nur der erste Satz umkämpft. Aber da muss man wirklich von einem sehr, sehr positiven Tag sprechen aus Kais Sicht. Ich denke, das gilt auch für Pascal Rupprecht. Der gewinnt seine Gruppe gegen Karel Sedlacek. Das war das einzige Spiel dieser Zweiergruppe mit 3:1, verliert dann gegen Nico Springer mit 3:1. Ja, bei Leon Weber lief es dagegen deutlich schlechter. Der verlierte beide Spiele in der Gruppe gegen Andreas Harrison und Charlie Manby mit 0:3.
Das ist auch eine 1:3. Scheißgruppe von
der
Auslosung.
Das ist eine Wahnsinnsgruppe. Zwei, ja. Also du bist gesetzt in dieser Gruppe als Leon Weber und spielst gegen zwei Spieler, die im WM-Achtelfinale waren. Das ist wirklich unfassbar bitter. Hinzu kam noch, er hat es bei Instagram auch geschrieben, dass er erkältet war. Dementsprechend, das hat ihm auch zu schaffen gemacht. Ja, also dementsprechend jetzt auch keine Überraschung, dass er dann hier beide Spiele verliert gegen diese Kontrahenten.
Nee, definitiv nicht. Aber ist halt auch einfach, ich sag mal, fürs World Masters dann auch so ein bisschen kacke, ne? Ich meine, wir hatten schon eine riesengroße Absagenwelle, die mit Spielern, die hier nicht hingefahren sind. Und aus der Sicht von Leon fliegst du halt hier extra hin zu diesem Turnier, kriegst dann halt so eine Gruppe, die wirklich turbo schwer ist, und am Ende des Tages geht's dann halt auch mit 0 Pfund wieder nach Hause, dafür, dass du hier die Vorrunde bei einem Major-Turnier bestritten hast.
Aus der Vorrunde ist auch Arno Merck nicht rausgekommen, allerdings war es da eine deutlich knappere Kiste. Im Prinzip das Schlüsselspiel war der Auftakt gegen Graham Hall. Ganz bitter, dass Arno da verliert, denn in fast allen Hall-Legs, die sein Gegner gewinnt, hatte er Chancen. Also das war unnötig. Dann reicht auch der Sieg gegen Viktor Tingström nicht mehr zum Weiterkommen. Auf jeden Fall Conclusio am Ende. Arno Merck in den letzten, was sind es dann, knapp 3 Monaten nur gegen 3 verschiedene Gegner verloren. Oliver Müller, Arno Merck, Michael van Gerven und Graham Hall. Also das bleibt stehen. Ist natürlich für ihn trotzdem bitter, dass er in der Gruppe nicht weiterkommt. Ich denke, der Anspruch war ein anderer, zumal er eigentlich seinen Standard gespielt hat, aber zu viele Chancen liegen gelassen gegen Graham Hall.
Auch Marvin Kraft übersteht die Gruppenphase nicht, geht mit 3:0 raus gegen Cam Crabtree. Das einzige Spiel für ihn hier in dieser Zweiergruppe. Jorik Hofkins, der hatte eine Dreiergruppe, aber da gibt's sicherlich auch einfachere Gruppenauslosungen, muss man auch dazu sagen. Verliert mit 1:3 gegen Christo Reyes und dann mit 2:3 gegen Core Decker. Aber an sich, ich sag mal, ja, für ihn halt der Einstand jetzt auf der Profitour als jüngster Tourkarteninhaber.
Hätte rückblickend auf jeden Fall 3:0 gegen Decker gewinnen müssen, weil Core Decker 3:0 gegen Reyes gewonnen hat. Also irgendwie auch eine komische Gruppe, dass Core Decker dann hier durchkommt mit unter anderem einem 3:0 gegen Christo Reyes. Naja, aus deutscher Sicht insgesamt 4 Absagen. Max Sewinskis Absage war ja dann auch schon hier im Podcast-Thema vorige Woche. Matthias Ehlers aber auch noch nicht dabei gewesen als frischer Tourcard-Holder und Michael Unterbuchner, Jannis Barkhausen, die es über die Secondary Tours geschafft haben, haben diese Einladung oder diese Qualifikation auch nicht wahrgenommen. Dann machen wir noch ganz kurz die deutschsprachigen Spieler hier fertig. Menzo Suljovic eingestiegen, nach der Gruppenphase aber direkt ausgestiegen gegen Mario van den Bochade, verliert er mit 1:3. Spiel beide auf sehr hohem Niveau, beide kratzen an der 100 und ja, Menzo geht dann raus gegen Super Mario. Rusty Jerk Rodriguez gewinnt gegen den jungen Mann von Gibraltar, Nicolai Badeau, JDC-Spieler mit 3:0. Van Whitewash verliert kein Leg, aber auch 25, 24 da hat er dabei, also da hat er auch wirklich keinen Gegner gehabt. Verliert dann das entscheidende Spiel um den Einzug in die nächste Runde gegen Danny Vertreib mit 2:3. Stefan Belmont, der kommt durch die Gruppenphase durch, gegen Archie Self und Greg Ritchie gewonnen, also das Preisgeld ist da. Und dann verliert er gegen Wessel Nyman, also Nymans Weg hier ins Hauptfeld auch kurios, schlägt Belmont Springer Clemens, also macht sich bei dem deutsch-österreichisch-schweizer Gemeinschaft nicht gerade Freunde.
Ja, Wessel Nyman macht sich hier wirklich ein bisschen unbeliebt, aber ist halt einfach einer der Informspieler, hat ein tolles Niveau auch hier mal wieder gezeigt und hat sich ja auch am Ende verdientermaßen und zu Recht fürs Hauptfeld qualifiziert.
Und die Gruppenphase hatte am Ende nur 88 Teilnehmer, sollten wir auch nochmal erwähnen. Es gab 24 Dreiergruppen und 8 Zweiergruppen. Ich glaube, im Vorjahr waren es nur 2 Zweiergruppen oder so. Also das hat sich jetzt nochmal verschlechtert, dieser Trend nach der ersten Austragung des World Masters. Ich denke, man sollte das Ganze nochmal irgendwie evaluieren. Insgesamt nur 5 Teilnehmer von den Secondary Touren am Start. Harrison, Hajo, Hilgerthus, 3 Spieler von Nordic and Baltic und nur 2 Spieler von Übersee. Und Ressus Ruben Salate als CDLC-Spieler. Lebt ja in Spanien, also dementsprechend auch eigentlich nur ein Fake-Überseespieler, wenn man so will. Gary Mawson ansonsten, der hat den Trip gemacht aus Nordamerika. Salata hat es übrigens aus der Gruppe geschafft, gegen Sherrick und gegen Tevis Dudney gewonnen. Hilgerthus war auch knapp davor, knapp gescheitert, gegen Griffin verloren. Insgesamt 8 Tourcard-Holder nicht dabei, über Barney hatten wir schon gesprochen. Ryan Meikle, Flitterwochen, ein paar andere eben auch nicht dabei. Bo Greaves hat eine Hammergruppe gewonnen, gegen Mervyn King und Adam Warner, jeweils 3-2. King spielt 96-93, ich denke, der war not amused. Also ich kann mir das Gesicht bildlich vorstellen, nachdem er ja eigentlich richtig gut gespielt hat, aber verliert. Die JDC-Spieler...
Gegen Greaves ging es vom Gesicht her, das weiß ich noch. Die Partie habe ich im Stream geguckt.
Stimmt, da ging es, ne? Ja, da hat er noch nicht so irgendwie den Kaffee auf, aber wer will's ihm verdenken? Ich finde irgendwie geil, dass Mervyn King wieder da ist. Habe ich mir auch gedacht, wenn man ihn jetzt wieder spielen sieht. Irgendwie, das gibt dem Ganzen noch eine besondere Note, weil er ist besonders alt im Vergleich zu den anderen und er hat eben eine besondere Geschichte. Also macht mehr mit mir als jetzt irgendwie random Spieler 113 oder so, der es durch irgendeine Q-School geschafft hat.
Ja, ist schon irgendwie ganz cool, aber gibt halt jetzt für die ganzen Tourkarteninhaber vor der Halle 3 freie Parkplätze weniger, ne?
Ganz genau, für den Mann, der natürlich diese Parkplätze auch als Erster besetzt, denn er ist meistens der Erste da am Ort des Geschehens mit seinem großen Van. Fährt er denn eigentlich immer noch? Wahrscheinlich, ne?
Also ich weiß nicht, ob er es jetzt noch macht, aber es war ein großer Wohnwagen doch immer.
Ja, das stimmt, ja, so ein
wo er dann Camper, drin gelegen hat, aber ja, ich weiß nicht, wie jetzt seine Situation mit seinem Rücken und so weiter und so fort ist, also keine Ahnung, wir werden es vielleicht irgendwann mal herausfinden.
So ist die Lage und was wir auch noch eben kurz zusammenfassen, die JDC-Spieler bis auf Archie Self alle sieg- und chancenlos geblieben. Archie Self, das überrascht jetzt auch niemanden, war der Beste, hat gegen Greg Ritchie gewonnen, aber verliert ja zuvor gegen Belly und Nicolai Badeau, Taylor McGuckian und Mason Tees waren alle chancenlos. Und dann würde ich sagen, an der Stelle noch ein random Fakt von mir. Tito Skarnik war der einzige Spieler, der überhaupt kein Leck gewonnen hat. Finde ich auch irgendwie ganz lustig. Also, dass der einzige Spieler, der gar kein Leck gewinnt, und er hatte sogar keine Zweiergruppe. Er hat gegen Jimmy van Schie und gegen Chris Landmann jeweils kein Leck gewonnen. Also 0-3, 0-3 und 0-6, 0-6. Ja.
Ja. Ist definitiv ein random Fact. Also.
Ja. Weniger random, der schnelle Blick auf die K.O.-Phase. Was gab es da für Highlights? Also vielleicht der Sieg von Bo Greaves über Dirk van Dijvenbode. Cameron Menzies verliert im ersten Spiel nach dem WM-Eklat gegen Shane McGurk. Harrell spielt gegen Joe Cullen eine 111,6. Am Ende 3-12er in Folge rausgenommen. Heibrechts gewinnt gegen Dimi im El Hasico. Ja, und die Runde der letzten 16, also die Entscheidungsspiele, waren allesamt klar. Kein Spiel, was über 5 Sätze ging. Das wären noch so meine Takes dazu.
Dann würde ich sagen, setzen wir den Haken hinter das World Masters und insbesondere hinter diesen ganzen Quali-Dusel, den es hier jetzt gab. Also das ist ja wirklich einer der absoluten Nerd-Tage des Jahres. Lass uns dann rübergehen zu dem, was in Hildesheim stattgefunden hat. Die Next Gen, Stichwort Dusel, können wir auch da anwenden. Du warst vor Ort, du hast dieses wilde erste Next-Gen-Wochenende des Jahres kommentiert und ja, also ich würde vorschlagen, du erzählst mal einfach und entweder bremse ich dann oder ich bohre mal irgendwo nach, ne?
Auf jeden Fall hatte man kein Dusel am Samstag aus Sicht der PDC Europe, aus Sicht von Dart Connect. Ja, die Spieler hätten sich sicherlich auch irgendwie einen anderen Ablauf gewünscht, um mal direkt scharf reinzugehen. Ich mache es jetzt einfach chronologisch. Also ich bin angekommen gegen 13 Uhr in der Halle, also war kurz im Hotel, hatte Sachen abgeladen und dann in der Halle angekommen. Und da gab es dann schon den ersten Notstopp sozusagen der gesamten Partien. Wir hatten auf dem Weg dahin dann schon einmal kurz telefoniert. Kurz nach Start war ja aufgefallen dir, als du bei Dart Connect geschaut hast, dass irgendwie alles so ein bisschen wild daherkam und dass irgendwelche falschen Spiele angezeigt wurden und so weiter so fort.
Ich grätsch mal noch ganz kurz rein, bevor du hier loslegst. Also das Turnier ging ja um kurz nach 12 los. Und dann habe ich dich, als du dann da gerade angekommen warst, gerade auf dem Weg vom Zug zum Hotel war es angerufen, weil da waren die ersten 15 Spiele oder sowas durch und da fiel mir auf, dass irgendwie was da schon nicht ganz richtig ist, weil manche Spieler, die bislang erst eigentlich einmal gespielt haben, standen schon mit 3 fertigen Partien da drinne und wenn man auf die Spiele in Dart Connect geklickt hat, hatten die auch relativ gleiches Start und End, gleichen Start- und Endzeitpunkt und die Tabelle war auch schon mit manchen Spielern befüllt, die irgendwie 3 Spiele hatten und dass das dann irgendwie ausgewertet war. Und du hattest dann irgendwie da 2 Spieler, Spieler A und B, in der Übersicht, die gegeneinander gespielt haben. Wenn du auf das Spiel geklickt hast, standen da aber nicht mehr Spieler A und B, sondern 2 ganz andere Spieler, die dieses Spiel gegeneinander bestritten halten. Und da war mir schon klar, irgendwas läuft hier schief. Und ab da haben wir einmal telefoniert und dann warst du 20 Minuten später in der Halle und dann kannst du uns mal hier mit reinnehmen. Wo gab's mehr Nothalte? Bei der Deutschen Bahn oder der Next Gen?
Leider bei der Next Gen muss man so klar konstatieren, denn es war nicht der erste und einzige Notstopp an diesem Samstag. Also ich kam da rein, gerade ja relativ wuselig alles, auf jeden Fall liefen keine Spiele mehr. Ne? So, und das lag eben genau daran, dass das System halt Spiele ausgespuckt hat, die niemals hätten stattfinden dürfen, beziehungsweise die niemals stattgefunden haben. Ich glaube, Kilian Hohnstedt war zum Beispiel so ein Kandidat, der hatte dann irgendwie um 12.30 Uhr da schon 3 Spiele stehen. Also unmöglich, dass das mit richtigen Dingen zuging. So, und dementsprechend hat man das Ganze dann unterbrochen zunächst. Und ja, so nach wenigen Minuten, ich hatte mir das so ein bisschen angeschaut da und habe da ein bisschen was aufgeschnappt. Und es war ja auch der Gründer von Dart Connect, David, war ja persönlich vor Ort. Also man hat das Ganze jetzt schon nicht auf die leichte Schulter genommen. Man hat
aus den USA.
Aus den USA, genau. Und man hat mir dann auch versichert, also dass man das Ganze in verschiedenen Simulationen sehr häufig durchgegangen sei. Wenngleich man sich bewusst war, das ist jetzt Neuland, ne? Hier so ein Liga-Modus, ne? Der das Ganze dann irgendwie zum Einsturz gebracht hat. Und dann war es folgendermaßen, dass schon nach wenigen Minuten, also irgendwie 2:30 oder so, während noch dieser ersten Notpause, meinte Turnierdirektor Leon Krampe, ja, also wir müssen uns irgendwie auch um Plan B kümmern, ne? Und ich halte das für die vollkommen richtige Entscheidung. Und dann muss man, das gehört jetzt eben zur Wahrheit dazu, dann muss man halt sagen, dass Dart Connect David eher das Ganze so ein bisschen klein gespielt hat und gesagt hat, nee, wir kriegen das in den Griff, ne? So. Und das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, um die nächsten Entscheidungen in den nächsten 2-2,5 Stunden nachvollziehen zu können. Denn man hat jetzt eben, als man gemerkt hat, man kriegt das doch nicht innerhalb der ersten 15 Minuten gelöst, hat man dann eben nicht irgendwie sofort aus dem Notstopp, aus der Notunterbrechung einen Abbruch gemacht, sondern man hat im Prinzip immer weiter vertrösten müssen. Und das hat natürlich dann irgendwann auch so ein bisschen Verdruss erzeugt. Vor allen Dingen hat es Verdruss erzeugt, als dann, nachdem man das Turnier dann doch wieder gestartet hat, plötzlich gemerkt hat, auch schon nach 10, 15 Minuten, es läuft immer noch nicht gut. Es läuft immer noch nicht rund. Man hat die gleichen Fehler wie vorher. Und dann hat man eben nach, was war es dann? 3-3,5 Stunden das Ganze komplett abgebrochen und ab dann wurde es dann halt wild, logischerweise. Ich halte die Situation dann oder die Entscheidung, es dann komplett abzubrechen, aber für das einzig Richtige, weil wenn du dann nochmal 9 Versuch unternommen hättest, der hätte starten können. Man weiß ja nicht, wie lange hätte man dann noch wirklich gebraucht, bis man das Problem gefixt hätte. Ja, dann hätte man das Turnier ja am selben Tag nicht mehr über die Bühne bringen können.
Wie war denn zu dem Zeitpunkt, also da sprechen wir ja jetzt irgendwie von 16, 17 Uhr um den Dreh.
Also war denn ganz kurz, genau, also 16.30 Uhr sollte der Stream starten und das hat, also ich glaube 16.40 Uhr sind wir in den Stream gegangen, also ja genau, 16 Uhr irgendwie, da war dann relativ viel Wusel, 15.45 Uhr glaube ich war ungefähr der Zeitpunkt, wo man gesagt hat, hier, wir brauchen ein neues Turnier.
Wie war denn zu dem Zeitpunkt so die Stimmungslage, was man auffassen konnte, sowohl bei den Verantwortlichen als auch bei den Spielern, was würdest du sagen?
Schon weit vor dem Zeitpunkt, also spätestens da, als man im zweiten Anlauf merkte, es klappt immer noch nicht, war natürlich die Stimmung bei den Verantwortlichen auch schon im Keller. Und das war ganz schön hardcore, so nach dem Motto, ich wollte jetzt auch echt nicht mit denen tauschen. Also ich habe ja wirklich einen entspannten, einfachen Job im Verhältnis. Ich komme da an, ich trage kein Shirt der PDC Europe, bin kein Ansprechpartner, kann auch gar nicht irgendwie was zu den technischen Abläufen da sagen. Und stehe demzufolge nicht im Gewitter. Also die Stimmung war natürlich jetzt schon sehr auf Überlebensmodus im übertragenen Sinne umgepolt. Und bei den Spielern hat sich irgendwann dann natürlich bei einem Teil der Spieler auch ein Schalter umgelegt. Ich kann das auch nachvollziehen, weil du bezahlst natürlich auch jede Menge Geld. Es ist eine angesehene Turnierserie, wo es jetzt um nicht wenig geht sportlich. Trotzdem muss man sagen, über sehr lange Zeit gab es eigentlich gar keine negativen Stimmen oder gar keine Stimmen, die das Ganze dann irgendwie ausgelassen haben oder so an einem Offiziellen. Also das war sehr, sehr zivilisiert und ich würde sogar betonen, der übergroße Anteil war bis zum Schluss, bis zum Abbruch eigentlich total, total entspannt und hatte, ich sag mal, zumindest den Ansatz eines Verständnisses. Also das war schon die Mehrheit. Und man hat es ja dann auch gesehen, dass am Ende die übergroße Mehrheit auch sich entschieden hat, dieses Turnier weiter zu bestreiten.
Ich weiß ja auch aus Turnierveranstalter-Sicht, wenn ich an die MyDartCourt Championship von vor 2 Jahren denke, wie kacke das sein kann, wenn man technische Probleme hat, für die man selber nichts kann. Gut, bei uns war es damals ein deutschlandweiter Serverausfall von dem Dienstleister, der quasi die Software gestellt hat. Hier war es jetzt was, wo es ein Softwarefehler war, wo ja auch noch ein Verantwortlicher vor Ort war, wo man maximal halt, also wo es ein technischer Fehler ist, kein Organisationsfehler, aber wo man halt maximal ankreiden kann, dass man das vielleicht noch ausführlicher hätte testen müssen, dass sowas eben nicht bei einer professionellen Turnierserie vorkommt. Du hast jetzt hier häufig über den Abbruch gesprochen und auch wegen Startgeld und sowas. 2 Fragen dazu. Wie wurde denn jetzt, ich sag mal, Preis- und Startgeld technisch verfahren? Was wurde da kommuniziert? Und wie ging es denn nach dem Abbruch weiter?
Mein Stand ist zum Thema Startgeld, dass in der Halle Leon Krampe dann die Ansage gemacht hat, hier Abbruch und wir machen es jetzt folgendermaßen, wir spielen jetzt ein Single Elimination Turnier als Notfallvariante. Da wurde dann, glaube ich, meiner Erinnerung zufolge, es müsste auch so sein, dann kommuniziert, dass die Hälfte des Startgelds erstattet wird. Und diejenigen, die zu dem Zeitpunkt dann sich entscheiden wollten, gar nicht mehr am Turnier teilzunehmen, die bekommen dann natürlich auch das gesamte Startgeld. Es gab dann auch einige, weiß ich nicht, so 10, 15 oder so, die wurden dann händisch rausgenommen. Also die mussten dann zur Turnierleitung kommen, mussten ihren Namen sagen und dann wurde da entsprechend eine Notiz vermerkt und diejenigen sollen dann das gesamte Startgeld wiederbekommen. Wie das jetzt läuft bei Leuten, die sich wegen dieses Turniers dann vielleicht der Zukunft irgendwie von den weiteren Turnieren fernhalten wollen, die einen Season Pass geholt haben, ob man da anteilig denen entgegenkommt, keine Ahnung. Ne? Also da bin ich jetzt auch wirklich der falsche Ansprechpartner. Was das Thema Preisgeld anbetrifft, ist die endgültige Entscheidung noch nicht getroffen. Mein Stand ist aber, dass die Tendenz schon dahin geht, dass man das Ganze wertet, wäre jetzt auch meine präferierte Variante. Ist natürlich jetzt schon weiteres Thema, aber bevor wir es vergessen, was man sagen muss, was zusätzlichen Wirbel erzeugt hat, war die Entscheidung, ich weiß gar nicht, ob das jetzt jeder so mitbekommen hat, war die Entscheidung, Marcel Althaus und David Schlichting in das Notturnier, was dann stattgefunden hat, in das Single Elimination Turnier, da noch reinzulassen, weil
Das musst du aber jetzt nochmal ausführen. Ja,
man muss nämlich dazu sagen, die beiden waren in einem Zug, der irgendwie 2 Stunden Verspätung hatte, sind dann irgendwie 5 Minuten zu spät für die Registration in Hildesheim angekommen, waren aber natürlich danach nicht zurückgefahren, weil es gab ja auch sonntags noch ein Turnier und die hatten ein Hotel und sind dann natürlich da geblieben. Also hätten dann sozusagen leider aus ihrer Sicht einen freien Samstag gehabt, aber dann haben die natürlich auch mitbekommen, was Sache ist. Und irgendwann war klar, ja, wir kriegen das jetzt doch nicht gefixt in 10 Minuten, in 15 Minuten, in 20 Minuten, sondern irgendwann war dann eben die Meldung vom Abbruch dann offenbar auch zu denen durchgesickert. Und dann sind die beiden eben aus der Stadt, aus der Innenstadt zur Halle 39 gefahren und haben sie gefragt, ob sie mitspielen können und dann hat die Turnierleitung gesagt, ja, ist okay, machen wir. Und das hat dann schlussendlich nicht jedem gefallen, um es vorsichtig auszudrücken.
Wie hat es dir gefallen?
Im ersten Moment hatte ich Verständnis dafür. Ich würde betonen, ich glaube, wenn ich da jetzt gesessen hätte und ich habe hier nur mit Leuten zu tun, die irgendwas kritisieren, die alle scheiße finden, ich bin so quasi hier der erste Troubleshooter. Ich glaube, dann wäre ich wahrscheinlich, vielleicht ist menschlich, dann wäre ich froh gewesen, wenn ich mal irgendjemandem auch ein Ja hätte geben können. Irgendwie jemanden auch mal eine positive Nachricht hätte übermitteln können. Aber ich kann natürlich nachvollziehen, dass rein technisch gesehen, der Zeitpunkt der Registration Time natürlich gilt, für alle gilt und dann die eigentlich nicht hätten mitspielen dürfen. Meiner Info zufolge ist es auch so, dass man das jetzt auch so, wie soll ich sagen, dass man die Kritiker auch sehr versteht, um es vorsichtig auszudrücken. Aber ganz ehrlich, so wie man mal 12 Darts am Doppel in einem Leck vorbeiwirft, kann man auch als Turnierleitung mal einen Fehler machen. Man kann am Ende sogar noch zu der Conclusio kommen, dadurch, dass ein komplett neues Turnier aufgesetzt wurde, gibt es vielleicht auch eine neue Registration. Das wäre jetzt vielleicht der kommunikative Weg, um sich das Ganze sogar noch als völlig rechtmäßig darzustellen. Also was ich nicht verstehe, ist ein unglaublich krasser Furor, den ein paar wenige Spieler dort zum Besten gegeben haben, wegen der Entscheidung Schlichting Althaus. Das war dann für manche wirklich ursächlich für dann auch ein paar Diskussionen, die jetzt nicht innerhalb von 30 Sekunden gelöst waren, um es so auszudrücken.
Und dann wurde eben um, was hast du gesagt, 16.40 Uhr ging der Stream live, das Single-K.O.-Turnier gestartet.
Etwas früher ging das Turnier schon los, mit dem Stream hat es ein bisschen gedauert, logischerweise. 16.40 dann Stream, 16.20 oder so sind die ersten Darts dann kompetitiv geflogen.
Also Turnierbaum, direktes Ausscheiden, wenn du verlierst, einfach einmal den Baum durch. Was kannst du denn dann zu diesem Ablauf sportlich sagen? Weil ich sag mal, das dann ja schon auch ein Turnier unter besonderen Bedingungen ist, weil dann das eben, also der Tag war ja schon ganz schön lang.
Brutal lang,
und das eben
ja,
für die Spieler auch ganz schön, ja, auf die, ich sag mal, Kondition ging. Also dann hat sich ja auch gezeigt, wer wirklich über so einen Tag das Niveau halten kann und einen langen Atem für sowas hat.
Ja, das war, um es mit den sportlichen Eindrücken erstmal zu beginnen, das war am Ende Daniel Klose, der vor allen Dingen hinten raus nach 23 Uhr auch noch richtig was im Tank hatte, gegen Jamie Van de Werd im Finale 6-1 gewinnt. Jamie Van de Werd, Spieler aus dem Big Fish Team, der jetzt super Leistung gebracht hat, der in Kalka im Halbfinale schon stand, wo man wusste, der kann was, ist ja gebürtiger Niederländer, wohnt aber auf der deutschen Seite der Grenze und darf deshalb hier mitspielen, hat sich was vorgenommen, das haben wir gemerkt. Super Tag gespielt, zeigt für mich dann auch, dass man nicht nur Spieler mit brutaler Erfahrung dann hatte, die dann auch in der besonderen Situation das handeln konnten, sondern auch jemand, der jetzt diese Turnierserie oder diese Turniere so noch gar nicht so häufig gespielt hat. Das so der sportliche Blick da drauf. Und wir hatten auch tolle Spiele im Stream, 170er Finish fällt mir gerade ein, Niklas Zöllner und so relativ früh dann im Turnierverlauf. Es war brutal lang natürlich, ich glaube, der Stream ging dann irgendwie über 7 Stunden oder so oder über 6 Stunden, deutlich länger als sonst. Rein organisatorisch finde ich, in der Situation, was hättest du da noch machen können? Das wäre jetzt eigentlich so meine Gegenfrage an alle, die auch sich total maßlos oder maßvoll dann darüber echauffiert haben. Letztendlich haben auch fast alle dann die Chance wahrgenommen, und dieses Turnier zu spielen. Es war dann zu einem Zeitpunkt, wo alle noch in der Halle waren, ja dann auch klar, wie es jetzt weiterläuft. Es war ja noch keiner irgendwie nach Hause gefahren, weil er in einem falsch ausgespielten Teil eines Turniers dann ausgeschieden war. Ne? Also hätte ja auch so sein können, wenn man schon vorher irgendwie einen anderen Modus hatte. Aber es waren ja alle noch da, also gleiches Recht für alle. Deswegen aus meiner Sicht hat man aus einer sehr, sehr misslichen Lage das Beste rausgeholt.
Würde ich auch mitgehen, ist der Punkt, wenn man den Kritikpunkt ansetzen möchte, dann ist halt die Sache, dass so eine Entscheidung früher gefällt werden muss, weil dann kannst du noch mehr Schadensbegrenzungen.
Das meinte ich ja damit, dass dieses Thema Plan B, das war ja schon, kursierte schon irgendwie, ne? Und ganz ehrlich, klar wurden da Fehler gemacht auf allen Seiten. Und du musst aber halt immer in Erwägung oder in Betracht ziehen, dass absolute Ausnahmesituation, erstmal bedingt durch diesen technischen Fehler, also in der Codierung letztendlich. Man hat das übrigens an demselben Tag, wurde es dann noch gefixt. David war da andauernd am Telefon mit seinen Entwicklern und so. Es war wohl irgendwie in einer Zeile dieser Turnier-Codierung da war ein Fehler. Und deshalb war man da ganz sicher, dass man Sonntag spielen würde. Aber ja, also früher hätte das passieren müssen. Das ist übrigens auch jedem klar.
Ja, und Sonntag, wenn wir das jetzt mal als Stichpunkt nehmen, wurde das Turnier dann ja in dem Schweizer System ausgespielt, und das hat auch, wie es sich vorgestellt war, funktioniert.
Nach einer schlaflosen Nacht für alle Beteiligten, muss man nämlich auch sagen, denn ja, Dart Connect in Person von David kommuniziert, wir haben den Bug gefixt, das Problem ist gelöst. So, nach diesem Chaostag dann eine Entscheidung zu treffen, spielst du es denn dann nochmal in diesem Ligasystem, riskierst du es nochmal oder wie gehst du es an, ist natürlich total kompliziert. Du hast da weit über 350, über 370 Spieler in Hildesheim, die dann natürlich manche mehr, manche weniger zufrieden waren mit der Notlösung der PDC Europe. Deshalb, also das meine ich mit schlafloser Nacht, da hat man sich dann den Kopf zerbrochen. Man hat dann an dem Abend schon die Entscheidung getroffen, dass man es versuchen wird. Man wusste allerdings natürlich nicht, wird das nochmal so ein Desaster, was gut war, dass man direkt, es ging ja dann so eine Nachricht raus an alle angemeldeten Spieler, was gut war, dass man direkt kommuniziert hat, man hat Plan B im Köcher und sobald da ein Problem auftaucht, wird es wieder abgebrochen und dann gibt es eben nicht irgendwie den Versuch, es über Stunden zu fixen, sondern es gibt sofort dann irgendwie Notfallvariante mit Dreiergruppen oder so.
Ach Kevin, du weißt, ich schätze deinen Rat immer sehr und den brauche ich jetzt gerade auch einfach mal. Aktuell am Dartboard, es läuft wirklich gar nichts bei mir. Ich hatte meinen sportlichen Höhepunkt im letzten Jahr, wie du weißt, als ich die 2 Euro Preisgeld bei der Next Gen eingespielt habe. Ja, und jetzt stehe ich hier wie ein Trainingsweltmeister am Dartboard und es läuft gar nichts mehr. Selbst die Darts in meiner Hand fühlen sich einfach falsch an.
Ja, das klingt nicht gut. Dann würde ich sagen, du solltest mal den Peter Wright Way of Life probieren und zwar einfach mal neue Darts testen. Wie wär's damit?
Na, Kevin, du hast mir wohl nicht zugehört. Ich habe 2 Euro Preisgeld eingespielt. Ich kann mir doch jetzt nicht einfach ein neues Set Darts kaufen. Das geht doch nicht.
Ja, mit 2 Euro Preisgeld, ja, du kannst jetzt nicht die größten Sprünge machen, verstehe ich. Aber da habe ich einen sehr guten Tipp für dich. Und zwar solltest du mal vorbeischauen auf dartsleihen.de. Denn dort musst du Darts nicht kaufen, sondern kannst sie einfach leihen.
Wie, leihen? Also ich habe die dann einfach für ein paar Tage und, hä, wie? Das musst du mir mal kurz erklären hier.
Ja, ganz genau. Du bist auf dem richtigen Weg. Genauso ist es nämlich. Für 3 Tage zahlst du pro Set 4,99 Euro. Kannst auch auf 5, 7, 10 oder 15 Tage verlängern, wenn du mehr Trainingszeit mit den Darts brauchst. Du kannst auch mehrere Sets ausleihen und dann parallel mit verschiedenen Darts dort trainieren. Kriegst dafür auch ein bisschen Rabatt. Dazu gibt es Rabattcodes hier in der Folgenbeschreibung. Und dann findest du vielleicht den Weg zu alter Stärke.
Ja, ich glaube, ich probiere so viel aus. Ich mache gleich das ganze Sortiment leer. 200 Sets gibt es dort auf dartsline.de. Dein Partner, um neue Darts auszuprobieren, ohne viel Geld auszugeben. Alle Infos gibt's auch nochmal in den Shownotes. Vor allem ganz wichtiger Punkt, weil also Samstag ist es ja in gewisser Weise egal, wenn das dann bis irgendwie 23 Uhr läuft, aber am Sonntag halt nicht, weil die Spieler müssen ja auch noch überall quer durch die ganze Republik wieder nach Hause fahren, ne? Deswegen, ja, ich sag mal Sonntag, gerade wichtig, dass man da, wenn einen Plan B gehabt hätte.
Man hat ja 2 Stunden früher angefangen am Sonntag, ne? Also das ist ja generell dann schon zum Hintergrund wichtig, dass man da den Sonntag auch ein bisschen anders gestaltet. Aber ja, also der Samstag, dass der so lang geht, ist natürlich trotzdem ein Problem, dann, weil man ja Sonntag jetzt nicht später auch starten konnte. Also die Luft hat man ja nicht. Und dann ist die Spanne natürlich unfassbar klein. Wie gesagt, Daniel Klose, ich glaube, der Matchstart wurde verwandelt um 23.22 Uhr oder so am Samstag, ne? Ja, also dementsprechend, das war dann so ein bisschen diese schlaflose Nacht, weil man sich Sorgen gemacht hat. Und das verstehe ich komplett. Und dann war man sehr, sehr erleichtert am Sonntag, als es lief. Also da sind wirklich ganze Felsbrocken den Beteiligten von den Schultern gefallen und mein Eindruck war, dass es vielen Spielern auch gefallen hat, sicherlich auch einigen nicht, vor allen Dingen denen nicht, die dann den Cut nicht geschafft haben, obwohl sie nicht mal ein Spiel verlieren. Aber wir hatten ja schon im Vorfeld ja so ein bisschen predicted, dass es wild werden würde. Das war jetzt nicht nur bezogen auf Dart Connect und auf die ganze organisatorische Chose, sondern vor allen Dingen auch auf das Thema, wie läuft das dann hier mit dem Cutoff? Wo ist der Cutoff überhaupt? Schlussendlich war er bei 13,1 Punkten. Es gab 6 Spieler mit 13,1 Punkten. Einer davon hat den Cut geschafft. Also wir hatten dann ein Spiel übertragen im Stream, Sebastian Steinmetz gegen Marcel Hausotter. Also ich habe mich gefühlt wie in der höheren Mathematik oder so. Ich bin mit Till dann da im Stream live durchgegangen, die Tabelle. Dann ist uns aufgefallen, ja, Marcel Hausotter, Sebastian Steinmetz. Damit beide weiterkommen, braucht es ein Unentschieden. Hausotter führte 2-0, Steinmetz musste ein 2-2 holen und brauchte idealerweise noch 0,1 Extrapunkte. Und die hat er geholt durch eine 180. Und das hat ihm dann von 13,1 auf 3,2 gehoben, irgendwie dann so gerade unter die nicht mehr kritischen Positionen, wo es dann nicht um irgendeinen Tiebreaker ging. Also das war hochbrisant. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt.
Ja, ist unfassbar. Aber wenn einer das kann und genau weiß, was er muss, ne, machen muss, dann Sebastian Steinmetz.
Ja, Sebastian Steinmetz hat den Stream eröffnet am Sonntag mit diesem 2-2 gegen Marcel Hausotter. Beide letztlich durchgekommen und ja, dann war Schicht im Schacht mit der Liga-Phase. Und irgendwie konnte ich dem Ganzen was abgewinnen, verstehe aber auch die Kritikpunkte daran. konkret gibt es ja so ein paar Namen, die trotz sehr guter Leistung und, oder was heißt sehr guter Leistung, aber die trotz drei Spielen ohne Niederlage eben nicht weitergekommen sind. Und mein Eindruck war jetzt auch im Nachhinein, ja, es hat jetzt nicht nur dafür gesorgt, dass jetzt irgendwie vielleicht mehr bessere Spieler oder weniger gute, weniger von den Top-Spielern irgendwie Opfer wurden der ersten Turnierphase, als das vorher bei Gruppen der Fall war. Ich habe aber einen konkreten Verbesserungsvorschlag. Ich glaube, das ist nichts für das erste Jahr, weil er scheint mir doch wieder technisch sehr kompliziert zu sein. Aber Micha, das Ligasystem kommt ja, das Schweizer System kommt ja vom Fußball.
Was kommt jetzt, das deutsche System?
Wo das jetzt zum ersten Mal Anwendung findet seit der vergangenen Saison, Champions League, Europa League, Conference League. Und da hat man jetzt, bezogen auf die Champions League, man hat ja dann 8 Spiele pro Verein. Und es sind 36 Teams. Das heißt, bei dieser Auslosung, die ja keine richtige Auslosung ist, sondern vom Computer gemacht wird, anders geht's nicht, hast du die 36 Vereine sortiert nach Stärke in 4 Lostöpfe. 1 bis 9 in Topf 1, dann 10 bis 18 und so weiter. Und jede Mannschaft bekommt 2 Gegner der 8 aus seiner eigenen Spielstärke, aus seinem eigenen Lostopf. Das heißt, Bayern München, Lostopf 1, bekommt 2 Gegner aus Topf 1, 2 Gegner aus 2, 2 aus 3, 2 aus 4. Und da setzt so ein bisschen mein Verbesserungsvorschlag an. Was hältst du davon? Also wie stehst du dazu? Aber ich fände es, glaube ich, geil, wenn man das irgendwie hinkriegen würde, die Rangliste der Next Gen zu nehmen und dann zu gucken, dass von den irgendwie 384 Spielern, du sortierst das dann in meinetwegen
130er Blöcke.
Genau, in 3 Blöcke. Und dann hat ein Spieler aus dem dritten Block, also aus dem Block der schlechtest platzierten Spieler, also der nominell dann schlechtesten Spieler, bekommt einen Gegner aus seinem Block, aus seiner Kategorie, einen aus der Mitte und einen von vorne. Keine Ahnung, Oliver Müller fällt mir jetzt ein, weil er ist ja in der Ligaphase schon ausgeschieden, steht dann aber irgendwie auf Strecke ja dann doch irgendwie unter den Top 100, 130 oder so, kriegt dann einen Gegner aus seiner Kategorie, einen aus dem mittleren, einen von hinten und ist damit nominell in 2 Spielen der Favorit und dadurch könntest du vielleicht dafür sorgen oder ganz sicher dafür sorgen, dass weniger Random-Spieler durchkommen, weil es seltener der Fall sein wird oder eigentlich gar nicht mehr der Fall sein wird, dass zum Beispiel Spieler Y mit seinem 58er Average Glück hat und in dieser randomisierten Auslosung gegen Spieler spielt, die auch irgendwie nur Mitte 50, Mitte 60 spielen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, so könnte man das vielleicht lösen. Ist natürlich technisch eine Herausforderung, aber vielleicht was fürs nächste Jahr.
Also ich verstehe den Punkt. Ich weiß aber ehrlicherweise jetzt noch nicht, ob ich es so gut finde. Also auf der einen Seite, ja, du hast dann weniger Randomisierung. Du hast dann weniger diese Ausreißer, die durchkommen. Ist halt die Frage, ob man das will. An sich bin ich schon sehr ein Fan von der freien Auslosung. Und es ist ja auch so, dass das Next-Gen-Teilnehmerfeld so ein bisschen Fluktuation drin hat, also da ist ja jetzt nicht immer dasselbe Teilnehmerfeld. Du, jetzt in Kalka hast du ja vielleicht auch mal 50 Spieler, die nicht spielen und 50 neue Spieler, die mit dabei sind und würden die dann einfach quasi ganz hinten mit angehangen werden? Ja.
Man könnte ja argumentieren, ist natürlich fair für die Vielspieler auch, die sich natürlich dann da vielleicht auch dann so ein bisschen, die einfach mehr Chancen dann natürlich wahrnehmen können, dadurch in der Rangliste ein bisschen steigen können. Also, kann ja auch sagen, ja, ganz kurz nur ein Punkt, man kann ja sagen, wenn FA Cup-Modus ist, dann macht man das natürlich nicht. Wenn du FA Cup-Modus hast, du hast aber über 256 Teilnehmer und du musst qua Regelung Ligaphase spielen, dann aber trotzdem randomisiert losen. Könnte man ja so machen.
Also ich glaube, als Top-Spieler würde ich das wahrscheinlich gerne nehmen wollen. Als Durchschnittsspieler würde ich lieber eine freie Auslosung haben, klar, muss ich ehrlicherweise sagen. Hätte ich, glaube ich, lieber, es wäre jetzt für mich kein K.O.-Kriterium, also Ein K.O.-Kriterium wäre für mich, wenn man sagt, wir machen es wie, keine Ahnung, das Mutterschiff der PDC und die Top 16 sind schon mal für die K.O.-Phase gesetzt oder sowas. Das fände ich ganz scheiße. Aber ja, also ich glaube, ich hätte es lieber nicht, aber ich kann schon verstehen, wo du damit herkommst.
Es war jetzt nur so ein Gedanke, weil das natürlich jetzt eine offene Flanke ist, ne? Also den Leuten fällt ja auf und man kann sich das alles zu Gemüte führen. Man kann Dart Connect wie wild durchklicken und man sieht dann natürlich so ein paar Beispiele von Spielern, die einfach dreimal spielen, keinmal verlieren und trotzdem nicht unter den besten 128 sind. Da verstehe ich die Kritik daran. Deshalb habe ich mir Gedanken gemacht und dachte, ja, vielleicht gibt es eine bessere Lösung und habe dann gedacht, ich hätte eine gefunden. Ich verstehe aber auch den Punkt, dass man sagt, nö, lässt man es einfach dabei. Und die PDC Europe interessiert sich jetzt auch nicht, oder was heißt, also die macht jetzt nicht nur wegen irgendwie ein paar Aussagen in einem Podcast, ändert die jetzt nichts daran. Ne? Also es wird jetzt auch erstmal so laufen. Aber ich dachte mir, man kann sich ja mal Gedanken machen und ich finde, das ist zumindest ein akzeptabler Vorschlag.
Naja, was man halt auch relativ einfach machen könnte, wäre, dass man die Punkteverteilung für Sieg und Unentschieden einfach ein bisschen anpasst. Bislang hast du 3 Punkte für den Sieg, 1 Punkt fürs Unentschieden. Wenn du einmal gewinnst, einmal unentschieden spielst, einmal verlierst, hast du 4 Punkte. Wenn du 3-mal unentschieden spielst, sind es 3 Punkte. Was ist, wenn du für einen Sieg 4 Punkte machst und für einen Unentschieden 2 Punkte? Dann wärst du in dem Fall mit einmal Sieg, einmal Unentschieden, einmal Niederlage bei 6 Punkten und mit 3 Unentschieden auch. Und da hätte man dann noch den Vorteil, dass Siege und so noch stärker ins Gewicht fallen würden, als, ich sag mal, im Vergleich dazu die Sonderregelung Bonifikation für ein gewonnenes Leg oder für irgendwelche Highlights, die man geworfen hat. Also das fände ich zum Beispiel noch besser.
Ja, also aktuell hast du ja wirklich den Umstand, dass ein Unentschieden genauso viel wert ist wie ein Leg, das du gewinnst. Und wenn du Unentschieden spielst, hast du ja 4 Punkte. Nee, 3 Punkte. Ja. 3 Punkte.
3 Punkte.
3 Punkte, genau. Wenn du ein Spiel gewinnst, hast du mindestens 6 Punkte. Und ja, das kann eine Lösung sein. Ich weiß nicht, ob sie dazu führt, dass man wirklich dieses Grundproblem gelöst bekommt, das jetzt zumindest den Anschein gemacht hat, dass jetzt mehr größere Namen einfacher auf der Strecke bleiben. Man kann aber auch da nochmal sagen, also auch bei den Turnieren im letzten Jahr, wenn Gruppenphase gespielt wurde, wir hatten eigentlich immer 2-3 Gruppen, wo dann echt gute Spieler auch trotz 75 plus oder so ausgeschieden sind. Bei einer freien Losung, ne? Das gehört ja auch zu weit dazu. Dementsprechend hattest du andere Gruppen, wo dann 2 Spieler durchgekommen sind mit 59 im Average. Und jetzt hast du nochmal 128 Spieler fast mehr bei so einem Turnier gehabt. Und dann sind, weiß ich nicht, so relevante Namen 7, 8 oder so ausgeschieden. Das ist ja eigentlich dann nur logisch, dass es mehr werden, wenn bei einem größeren Teilnehmerfeld ja einfach mehr Leute es nicht in die K.O.-Phase packen. 128 Teilnehmer K.O.-Phase, vorher sind maximal 128 ausgeschieden. Jetzt scheiden maximal 256 voraus. Also wahrscheinlich taugt jetzt dieses eine Turnier auch nicht dazu, um irgendwie final festzustellen, dass es irgendwie dann doch den Außenseiter, den gemeinen Außenseiter ein bisschen mehr begünstigt als vorher. Ne?
Dann führ uns doch wenigstens so einmal kurz sportlich jetzt durch die K.O.-Phase am Sonntag vom zweiten Turnier und dann können wir auch die Next Gen ad acta legen.
Sportlich, muss ich sagen, war es genauso cool wie am Samstag. Hat mir sogar fast noch ein bisschen besser gefallen. Wir hatten jetzt natürlich auch wieder ein paar Highlights im Stream. Wir hatten auch einmal, ich glaube, 6 perfekte Darts waren sie. Ich weiß gar nicht mehr, wer sie geworfen hat. Wir hatten ein Mega-Comeback vom späteren Turniersieger Florian Preis gegen Moritz Bormann. Der liegt 3-0 hinten gegen den Dortmunder und gewinnt 4-3. Und da jede Menge Shortlegs dabei gehabt. Das war richtig, richtig stark. Mika Donnewehr müssen wir gesondert erwähnen, der gewinnt ein überragendes Spiel, aus meiner Sicht das beste Match der Next-Gen-Geschichte gegen Paul Krone. Und Mika Donnewehr sorgt für einen neuen Average-Rekord im normalen 5-0-1-Modus. Also bei Masterout wurde mal 115 gespielt, ich glaube Ricardo Rech oder so. Und jetzt Mika Donnewehr fast 112 gegen Paul Krones, 102. Paul Krones sowieso der unglücklichste Spieler des Wochenendes, geht am Vortag gegen Marcel Walpen raus in der Runde der letzten 32, nachdem er zuvor die ersten 18 Legs hat gewinnen können. Und jetzt auch wieder überragend gespielt am Sonntag, aber dann wird er direkt in der ersten oder zweiten K.O.-Runde gegen Mika Donnewehr gelost. Ich glaube, es war sogar die erste K.O.-Runde und verliert dieses Mega-Match. Also das war wirklich Werbung für den Dartsport, Werbung für die Next-Gen. Was ich auch cool fand, bisschen random kommt das jetzt vielleicht, aber Yannick Müller gegen Jens Kniest im Stream, hochspannendes Spiel. Jens Kniest am Ende mit dem entscheidenden Break im Decider gewinnt 4-3. Yannick Müller, unbekannter Name noch, hat letztes Jahr ein paar Turniere gespielt, Next-Gen, ist aber vor allen Dingen der Weltranglistenführende, glaube ich sogar, im Minigolf, mehrfacher Weltmeister, mit der Mannschaft oder Europameister auf jeden Fall mehrfach, auch im Einzel dort was gewonnen, bei der WM in der Mannschaft siegreich gewesen, ist eine absolute Minigolf-Legende. Seine Heimbahn ist in Neheim. Und jetzt wirst du denken, warum erzählt er jetzt irgendwie was von einer Stadt, von der ich noch nie gehört habe? Aber jetzt hole ich wieder alle ab hier in diesem Podcast, denn das ist wirklich absolutes Goldstaubmaterial. Micha, halt dich fest, schnall dich an. Neheim-Hüsten ist wirklich Minigolf-Dynastie. Ist so ungefähr 5 Kilometer entfernt von meinem Heimatort. Und ich selbst habe dort auch schon mehrfach gespielt, habe sogar dann mal irgendwie so ein Hobby-Turnier, wo die ganzen Profis nicht mitspielen durften, dann sogar gewonnen. 2009 oder 2010 bin ich dann quasi Neheims Minigolf-Stadtmeister geworden. Also das komplett random Fakt. Und jetzt wird's völlig wild. Gegenüber von dieser Minigolfanlage, vom MSK Neheim-Hüsten, dem Minigolf-Sportclub Neheim-Hüsten, liegt das Dorinth-Hotel. In diesem Hotel wurde Stromberg der Film 1 gedreht. Das du bist sprachlos, zu Recht.
Ich bin sprachlos, aber ich will deine Euphorie nicht trüben, weil das hast du hier schon mal
scheiße, erzählt. Scheiße.
Ja. Ach Mann, aber du bist ja auch ein paar Jahre älter als ich, deswegen kann ich darüber
reden. Ja, aber in welchem Zusammenhang habe ich das schon erzählt? Haben wir schon mal so ausführlich über Yannick Müller gesprochen?
Ja, letztes Jahr glaube ich schon.
Wir müssen mal mit ihm sprechen, das ist, glaube ich, mal ein guter Vorsatz.
Ja, das können wir ja uns auf die Agenda schreiben, aber das hast du letztes Jahr schon mal erzählt.
Er hat übrigens aber auch sehr gut gespielt, muss man sagen. Also da war einiges über 80 dabei.
Minigolf oder Dart?
Dart tatsächlich, hat auf dem Trikot Dart, hinten.
Minigolf, nichts über 80 Schläge pro Bahn.
hat hinten natürlich einen obligatorischen Dart-Pfeil, aber an der Spitze des Pfeils ist so ein Minigolf-Putter. Finde ich ganz lustig so. Also das Trikot von Yannick Müller hat auch irgendwie was. Ansonsten wildestes Trikot auf jeden Fall geht nach Österreich. Marcel Reichenegger oder so hieß er, glaube ich, der Kollege. Ganz, ganz wildes Trikot. Und ansonsten, was war noch? Ich überlege gerade. Generell ein Halbfinale mit totalen Halbfinal-Novizen. Kevin Hewson, Kilian Hohenstedt waren im Halbfinale. Im Finale dann Finn Behrens mit 2-6 verloren gegen Florian Preiß.
Wir haben uns vor der Aufnahme gefragt, wer mein dritter Dark Horse Call war. Es war Kevin Hewson.
So. Also wir hatten wirklich gute Calls. Finn Behrens hatte ich genannt, Kilian Hohenstedt, du hattest Jamie van der Werth genannt, Kevin Hewson, völlig wild.
Und Luca Wolf noch.
Der war auch nicht ganz verkehrt
gespielt hat am ersten. Also Dark Horse Call-mäßig waren wir richtig gut unterwegs.
Das stimmt, muss man sich auch mal selbst loben. Muss auch mal erlaubt sein. Also das hättet ihr hören können, wenn ihr Patreon-Abonnenten seid. Also an der Stelle machen wir da auch nochmal ein bisschen Werbung. Nee, aber es war sportlich echt cool, echt spannend. Florian Preiß damit nach menschlichem Ermessen eigentlich in der Super League. Zumal der, wenn er mitspielt, auch noch was holen wird. Hat dann im Interview deutlich gemacht, dass sein Sponsor Bulls der ausschlaggebende Grund ist, weshalb er mitspielt. Also scheint jetzt nicht der motivierteste gewesen zu sein. Dann allerdings so zu spielen, das ist ja dann schon fast besorgniserregend für die Konkurrenz. Also da war alles an 90 dabei. Ich glaube, ein Turnierschnitt von 92 finde ich brutal gut. Also der Junge ist richtig stark mit 18 Lenzen. Hat so eine gewisse Fuck-up-Mentalität irgendwie. Also der Name Preis ist Programm. Um es mal so auszudrücken. Also ich glaube, das wird noch interessant mit dem. Bin gespannt, was wir von ihm noch erleben werden.
Vielleicht letzte Sache noch, um die Next Gen abzuschließen. Erzähl mir doch nochmal was von Lenny Schlüters Ellenbogen.
Ja, stimmt, das war auch wild, war ja im Stream zu sehen. Lenny Schlüter hatte große Probleme. Immer wenn er geworfen hat, musste manchmal auch so ein bisschen absetzen. Und ja, früh im Spiel war klar, der hat Probleme da mit dem Ellenbogen. Und Till Stein ist dann danach in der kurzen Pause nochmal zu ihm rübergegangen, hat gefragt, wie es war und oder was los ist. Und dann hat man wohl so richtig Geräusche gehört, wenn er den Arm bewegt hat. Also ja, da scheint irgendwie eine Verletzung im Spiel zu sein. Hoffen wir mal nicht, dass es irgendwie was Strukturelles ist, sondern dass sich das irgendwie schnell lösen lässt oder vielleicht ja zum Zeitpunkt dieser Aufnahme auch schon lösen konnte. Also ja, das war nicht so schön zu sehen, hat trotzdem irgendwie über 80 gespielt oder so, ne? Also da sieht man auch, was dann gewisse Spieler da so an Grundniveau mitbringen unter widrigsten Bedingungen.
Machen wir den Haken hinter die Next Gen und schauen, was sonst noch los war in der Welt. Wir springen wieder zurück nach England, würde ich sagen. Und zwar Kaya Baisal gewinnt das Winmo Junior World Masters mit 2-0 gegen Mitchell Lorry. Also kann sich dafür die WDF-WM revanchieren. Und ansonsten hatten wir noch die UK Open Qualifier.
Ja, zwei in der Zahl sogar. In Coventry gewinnt Daniel Lee. Das war ein Turnier mit durchaus bekannten Namen. Mark McGinney, Rhys Colley, Jake Jones, Tom Lonsdale, Joshua Richardson, Danny Lorby waren dabei. In Aberdeen, da gewinnt der Schotte Sean Ryan. Sehr, sehr deutlich, hat wirklich gar keine Probleme in seinen 5 Matches. Nur ein paar wenige Lecks abgegeben, aber da fehlten jetzt auch so die bekannten Namen drin. Insgesamt stehen wir jetzt bei 4 von 16 Qualifiern für die UK Open. Über diese Amateur-Qualifier Jack Todd, Neil Wild hatten sich ja schon an den vergangenen Wochenenden durchgesetzt.
Ja, und ansonsten wurden noch die PDC Awards vergeben für diverse Kategorien. Der Spieler des Jahres ist Luke Littler. Ich glaube, das überrascht niemanden. Er ist auch der Spieler des Jahres im Sinne der Fans oder in den Augen der Fans. Er ist auch noch der junge Spieler des Jahres. Wer hätte das gedacht? Spieler des Jahres von Seiten der PDPA wird Gian van Veen, Pro-Tour-Spieler des Jahres Gervin Price und bester Newcomer, das wird Nico Springer. Also hier auch eine Ehre für ihn. Als Deutschen hier als bester Newcomer gewählt worden zu sein. Und die Performance des Jahres, die geht an Justin Hood, insbesondere auch für sein WM-Achtelfinale gegen Josh Rock. Das ist vielleicht die Kategorie, wo ich am ehesten noch ein Fragezeichen dran setze, muss ich sagen. Weil, also da fallen mir ein paar andere Performances ein, die ich noch krasser fand. Aber ich kann es schon verstehen, ja.
Ja, es kommt natürlich durch diese absurde Doppelstatistik, ne? Also er hat ja die ersten, was waren es, die ersten 11 alle getroffen.
Ja.
Und das ist schon besonders, wenn er 12 von 12 macht, dann muss er hier natürlich mit 3 Ausrufezeichen stehen. Dann wirst du auch nicht irgendwie den Hauch einer Diskussion eröffnen wollen. Aber ich dachte so, als ich nur den Namen gesehen habe, Justin Hood, Performance of the Year, dachte ich kurioserweise, sie meinen das Spiel gegen Noppert. Also, weißt du, weil irgendwie, das ist mir trotzdem noch mehr in Erinnerung. Klar, das war eine Einzelleistung par excellence, aber so in Summe hatte das Spiel irgendwie mehr Besonderes und hatte die Leistung für mich auch mehr Besonderes, weil ich halte es für krasser als klarer Außenseiter, dieses Spiel über 5 Sätze über die maximale Distanz so durchzuziehen gegen einen absoluten Spitzenspieler mit Danny Noppert und es dann immer noch zu gewinnen, als jetzt gegen Josh Rock in Anführungsstrichen, nicht falsch verstehen, aber gegen einen Spieler, der relativ früh die weiße Fahne gehisst hat, dann einfach laufen zu lassen, weißt du?
Ja, check ich komplett. Bin ich komplett bei dir. Also die Performance gegen Noppert hat mich mehr beeindruckt. Habe ich auch noch mehr im Kopf als die Partie gegen Rock. Aber ist schon okay, dass Justin Hood jetzt hier, ja, ich sag mal, auch diesen Award bekommt. Und apropos Awards, lass uns über Harry Ward sprechen. Nein, jetzt kommen die Checkout Awards. Und das muss ich einmal ganz kurz ein bisschen ausführen. Denn wir haben uns gedacht, wenn die PDC jetzt hier die Awards vergibt, dann werden wir auch Awards vergeben. Allerdings beschränken wir das auf den deutschen Raum. Also es geht hier lediglich um deutsche Spieler. Und ihr könnt Teil sein bei der Abstimmung für diese Awards. Und das Ganze wird wie folgt ablaufen. Also, wir haben hier 4 Kategorien, in denen wir jeweils einen Award vergeben werden. Zum einen gibt es den Spieler des Jahres, den jungen Spieler des Jahres, den Floor-Spieler des Jahres und die Performance des Jahres. Und in jeder dieser Kategorien wird es 4 Auswahlmöglichkeiten geben am Ende, um abzustimmen, wer eben diesen Award gewinnt. 3 dieser Auswahlmöglichkeiten für jede Kategorie, die kommt von uns und die geben wir vor, sprechen wir jetzt gleich rüber. Und die vierte Option zur Abstimmung, die kommt von euch aus der Community. Und zwar wird es dazu im Nachgang dieser Folge, sprich am Dienstag dann, wenn diese Folge erscheint, wird es auf Instagram bei uns 4 Stories geben, wo ihr in einem Fragensticker eure Vorschläge für die Nominierung in dieser Kategorie kundtun könnt. Also angenommen Spieler des Jahres und dann schreibt ihr dort rein, wen ihr noch vorschlagen würdet und der Spieler, der dann am meisten genannt wird von euch aus der Community, kommt mit rein in diese Abstimmung. Und die Abstimmungen erscheinen dann im Laufe der Woche bei uns auf Instagram im Feed. Da gibt es dann diverse Postings und unter diesem Posting könnt ihr dann nicht in den Kommentaren, aber bei uns in der Postbeschreibung abstimmen unter dem Post, welchen Spieler ihr für die jeweilige Kategorie voten würdet. Und dann sprechen wir nächste Woche über die Endabstimmung, was dabei herausgekommen sind. Und beispielsweise jetzt für die Kategorie Spieler des Jahres, Kevin, haben wir welche 3 Nominierungen schon mal gemacht, ohne dass jetzt die 4. Community-Option auch schon mit zur Debatte steht.
Ja, kleiner Spoiler da. Also das war die Kategorie, die einzige Kategorie, wo wir wirklich komplett einer Meinung waren und wo es gar keine Kämpfe mehr geben musste, argumentativ. Martin Schindler hat natürlich hier einen Platz sicher, ist in die Top 16 klar eingebrochen jetzt in diesem vergangenen Jahr, hat erstmals ein Blast Championship Turnier gewonnen, hat auf der European Tour wieder ein Turnier gewonnen. Dann haben wir Nico Springer, Sieger in Budapest, Finalist in Rosmalen und das im ersten Tourkartenjahr. Und wir haben Arno Merck, der natürlich eine wahnsinnige Geschichte geschrieben hat, mit Platz 2 bei der Darts-Party, nein, kleiner Spaß, natürlich mit dem Proto-Debüt, dann mit der Qualifikation für die Super League und diesem sensationellen Erfolg dort in einem dramatischen Finale gegen Daniel Klos und dann vor allen Dingen mit 2 Siegen im Ellipelli. Und ja, dementsprechend, da gab es jetzt eigentlich keine 2 Meinungen. Umso spannender finde ich aber auch hier, was da dann aus der Community kommt, wer da noch als 4. dann mit in die Verlosung gehören sollte.
In der Kategorie junger Spieler des Jahres sind von uns nominiert Florian Preiss, Dominik Gröhlich und Leon Weber. Domi und Leon, die beide auf der Tour angekommen sind, die beide eine ordentliche Development-Tour-Saison gespielt haben. Leon mit ein paar guten Auftritten auf der European Tour, Domi mit seinem WM-Debüt und Florian Preiss natürlich noch, auch wegen seinen Leistungen bei der WDF, nicht zuletzt bei der WDF-WM, hier von uns nominiert. Und auch da bin ich natürlich gespannt, welcher Spieler hier noch als vierter Name mit in den Raum geworfen wird. Jared Becker vielleicht, Kimi Seemann. Wir werden es sehen, auf welche Namen die Community kommen wird.
Dann Kategorie Floor-Spieler des Jahres. Auch da haben wir Martin Schindler, den muss man dort sicherlich nennen. Wir haben uns aber auch entschieden für Lukas Wenig, der erstmals auf dem Floor ein Finale erreichen konnte und das natürlich maßgeblich war auch für die WM-Qualifikation, die so viel möglich gemacht hat. Und wir haben uns auch gedacht, Lukas Wenig gehört hierhin, weil natürlich die European Tour Qualifier auch auf dem Floor stattfinden und da war Lukas Wenig einer derjenigen, die sich da
und
richtig...
Und die Grand Slam Quali.
Die sich da richtig häufig für qualifizieren konnten. Nur Nico Springer aus deutscher Sicht hat es häufiger über diesen Weg geschafft. Und als 3. Spieler haben wir Max Hopp hier mit in die Verlosung gebracht. Denn nach dieser Qualifikation für die Tourkarte, nach der etwas überraschenden Wiedererlangung der Tourkarte, hat er mehr Erstrundenspiele gewonnen als verloren. Und dementsprechend hat er hier sicherlich auch einen Platz verdient.
Und dann gibt es noch die Kategorie Performance des Jahres. Da geht es um ein einzelnes Spiel und unsere 3 Nominierungen, die lauten wie folgt. Zum einen Gabriel Clemens mit seinem WM-Match gegen Luke Humphries. zum weiteren Liam Mendel-Lawrence mit seiner Performance in der K.O.-Phase der Super League gegen Paul Krone. Und wir haben noch mit dabei Nico Springer mit seinem monströsen Average gegen Cor Dekker bei den UK Open. Das unsere Auswahl für diese Kategorie. Und jetzt noch einmal wiederholend von mir der Ablauf: Im Nachgang dieser Folge erscheint bei uns auf Instagram erscheinen 4 Stories, wo ihr eben Vorschläge für die 4. Nominierung in jeder dieser Kategorien geben könnt. Und sobald die dann eingegangen und ausgewertet worden sind, erscheinen in den nächsten Tagen bei uns auf Instagram mehrere Feedposts und unter diesen könnt ihr dann abstimmen und voten für den jeweiligen Spieler in dieser Kategorie, für den ihr abstimmt. Und dann greifen wir die Ergebnisse hier in der nächsten Woche auf und sind mal gespannt, für wen wir uns hier als gesamtes Gremium entscheiden.
Und was wir natürlich jetzt in der nächsten Folge auch noch aufgreifen werden, ist die Frage der Woche, die neue, die wir jetzt gleich zum Besten geben werden. Vielleicht an der Stelle noch kurz der Blick auf die alte Frage der Woche. Wer wird Luke Littler beim World Masters gefährlich? Schande über unser aller Haupt, denn Mike de Decker hat niemand gesagt. Ansonsten viele Stimmen Michael van Gerven. Dazu kam es bekanntlich auch nicht. Ross Smith hat gegen ihn gespielt, aber klar verloren, 0 in der 2. Runde. Gervin Price, also da Props an euch, dass Gervin Price von vielen einiges zugetraut wurde. Und ja, dieses Halbfinale hat ja auch wirklich einen sehr, sehr dramatischen Ausgang gefunden. Und Gian van Veen wurde noch genannt, aber zu diesem Spiel kam es ja bekanntlich auch nicht. Van Veen im Halbfinale ausgeschieden. Und jetzt würde ich sagen, Micha, die neue Frage der Woche. Und die bezieht sich natürlich auf den Start der Premier League.
Ja, wie könnte es anders sein? Und die neue Frage der Woche lautet: Welche 4 Spieler erreichen die Premier League Playoffs? Da könnt ihr gerne bei uns auch auf Instagram vorbeischauen, also einiges los aktuell und euren Senf dalassen. Welche 4 Spieler sehen wir am Ende in den Playoffs? Wird es Michael van Gerven sein, der wieder erstarkt ist? Wird Michael van Gerven es in diesem Jahr nicht schaffen? Was ist mit Stephen Bunting? Was mit Luke Humphries? Was ist mit Luke Littler, was ist mit Gervin Price und so weiter und so fort. Also lasst gerne da euren Senf da bei uns auf Instagram zu der Frage der Woche. Welche 4 Spieler erreichen die Premier League Playoffs?
Ja, und die Premier League, die beginnt ja am Donnerstag in Newcastle. Newcastle ohne Chris Doby in diesem Jahr, dementsprechend kein Lokalmatador, kein Spieler mit Heimvorteil unterwegs. Es beginnt mit dem ersten Auftritt in der Karriere von Josh Rock in der Premier League. Der wird spielen gegen Johnny Clayton. Viertelfinale 2 ist Luke Littler gegen Gian van Veen. Das ist natürlich auch traditionell irgendwie so dieses Auftaktduell einer Premier League. Jetzt hat man es nicht nach ganz vorne gepackt, verstehe ich irgendwie überhaupt nicht. Also warum lässt man es nicht als allererstes Spiel dann auch starten? Die Neuauflage des WM-Finals, so jetzt an 2 hier im Turnierablauf. Dann drittes Viertelfinale Luke Humphries gegen Gervin Price und zum Abschluss der Viertelfinals Stephen Bunting gegen Michael van Gerven. First to Six wird gespielt den gesamten Abend und wir alle kennen das Spiel, also Halbfinals, Finals werden dann auch noch ausgespielt und am Ende gibt es einen Tagessieger, der nimmt dann 10.000 Pfund, sind es glaube ich geblieben, ein und ja.
10.000 was?
10.000 Penunzen, richtig. Und am Ende, der Erste kriegt 5 Punkte, der unterlegene Finalist 3 und die Halbfinalisten 2 Punkte. Diejenigen, die ihr erstes Spiel verlieren, gehen leer aus. So ist der Plan. Hast du einen Favoriten, der abweicht von Luke Littler? Denn ich würde sagen, eigentlich spricht jetzt für mich in dieser Woche alles für Luke Littler. Der hat jetzt nochmal das Selbstvertrauen und wird jetzt zumindest diesen ersten Abend auch noch dominant bestreiten. Das ist meine These. Wie ist deine?
Ja, ich glaube, so wird es sein. Also, ja, ich sag jetzt, also, ich glaube schon aus der Vernunft heraus, dass Littler wird. Ich sag jetzt aber natürlich einen anderen Namen, damit wir hier ein bisschen Spannung reinbekommen. Und ich sag einen Namen, den du von mir nicht erwarten wirst.
Josh Rock?
Willst du mal Johnny Clayton?
Oh, habe ich echt nicht erwartet. Da hätte ich eher gedacht, dass du mit deinem Rocky-Tipp gehst, aber der hat dich ja schon mal enttäuscht. Naja, Johnny Clayton wäre natürlich ein wilder Auftakt. Ich denke, Johnny Clayton einer von den Spielern, die so um Platz 4 konkurrieren, bei optimalem Verlauf, realistisch aber eher so zu den größten Außenseitern gehören, wenn man überhaupt davon sprechen kann, bei so einem kleinen Teilnehmerfeld. Aber aus meiner Sicht Clayton, Bunting, Rock, Van Gerven wären jetzt so aus meiner Sicht diejenigen, die ich eher als die Herausforderer erachte von den ersten 4 Plätzen, um es so auszudrücken. Aber das alles werden wir sicherlich in der nächsten Folge nach den ersten Eindrücken des ersten Spieltags auch nochmal besprechen können. Mal schauen, wie dann das Bild aussieht.
Freitag bis Sonntag haben wir außerdem noch einige Turniere der Nordic- und Baltic-Tour beim Auftakt in Lettland. Ansonsten gibt es noch weitere UK Open Qualifier und dann Anfang nächster Woche der Pro-Tour-Auftakt in Hildesheim. Unsere nächste Folge hier bei Checkout, die erscheint am Freitag mit der Analyse des ersten Premier League-Abends. Das ist auch eine Folge, die ja eigentlich eine Patreon-Folge wäre, weil es die zweite Folge in dieser Woche ist. Aber es ist die erste Woche im Monat. Das heißt, es ist eine Folge, die auch free for all erscheinen wird. Also am Freitag gibt es hier auch im Hauptfeed eine neue Folge und ansonsten hören wir uns dann auch nochmal nach dem Pro-Tour-Auftakt wieder. Und an dieser Stelle würde ich gerne noch einmal Grüße loswerden. Ich mache das super selten. Du guckst mich auch gerade total verwundert an und fragst dich jetzt auch schon sicherlich, wen möchte ich hier grüßen? Nein, also wir haben ja einige Leute, die uns auf Patreon unterstützen und ich werde das hier auch nicht zur Manier machen, dass ich hier andauernd irgendwelche Leute, die uns in welcher Form auch immer unterstützen, hier grüßen. Aber ich würde an dieser Stelle gerne einmal Grüße an Jules rausgeben. Jemand, der uns auf Patreon schon lange unterstützt und da auf jeden Fall auch sehr rege ist, immer mit uns zu diskutieren und zu kommentieren. Also ja, dann einfach mal ein Dankeschön und einen besonderen Gruß an Jules.
Dem kann ich nichts hinzufügen. An der Stelle auch von mir besonderen Gruß an alle natürlich, die uns bei Patreon supporten, aber einen namentlichen an Jules, das hat er sich verdient, auch für viele, viele Nachrichten, die uns immer erreichen und ja, uns immer ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Ich denke, so viel kann man dazu sagen.
Genau. Und an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Es war die versprochene pickepackevolle Folge, also genau. Aber es gab auch einfach viel zu besprechen und ansonsten könnt ihr jetzt sehr gerne bei uns auf Instagram vorbeischauen. Interagiert dort mit uns bei der Frage der Woche oder auch bei den Checkout Awards und dann hören wir uns am Freitag wieder. Bis dahin. Ciao.
So ist der Plan. Bis dahin. Tschüss.